Happy Shooting, Folge 501. Mehr Kameras als Verstand. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyYourCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Wie geht's denn so? Ja.
Du bist immer noch ein bisschen kränkelig.
So ein bisschen, das will nicht besser werden. Also nicht so richtig. Das ist dieses Scheißding, du. Das ist ein böser, böser Bug, das Ding da. Das
alles
böse.
Kaputt.
Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Naja, dann hoffen wir mal. Hast du was zu trinken da?
Ja, ja, ein Wodka.
Damit muss es ja weggehen.
Eben, damit muss es ja weggehen.
Ja. Das kann der Show auch nur noch zuträglich sein, nach dem, was in der Pre-Show schon los war. Also schlimmer wird's nicht mehr.
Für alle, die hier das auch mal erleben wollen, live Dienstagabends ab 18 Uhr auf live.happyshooting.de.
Ja, übrigens Folge 501, ich hatte mal so eine Jeans.
Ja.
Zum Thema wegen Blau und Wodka. Aber ist auch wurscht.
Vielleicht wieso blau? Was? Moment.
Moment.
Diese Unterstellung.
Ja, ich würde sagen, wollen wir mal loslegen?
Machen wir. Wir legen. Du kannst schon mal die Musik langsam wegfahren, ne?
Ganz langsam, ja. Das geht hier mit zwei Stufen.
Klick. Wir haben diesen Ebenen, diesen Listenvorlesepuffer haben wir nämlich nicht mehr.
Das stimmt.
Wir grätschen ja zügig rein mit der Sendung rund um die Fotografie. Und zwar fangen wir, ach ja, und wer das übrigens hier mal woanders hört und nicht bei uns oder so, der findet uns immer auf happyshooting.de. Das ist ab und zu auch mal sinnvoll, das dazu zu sagen. happyshooting.de. Und ich hatte das jetzt gerade auf Twitter mitbekommen, da hat sich jemand erschrocken, weil irgendjemand hat ihm Happy Shooting empfohlen und er sagte, ja, da höre ich mal rein, aber 500 Episoden, ich möchte es nur mal an der Stelle sagen, es besteht keine Pflicht nachzuhören. Ihr dürft ganz einfach zwischendrin einsteigen, ja. Aber für die, die nachhören möchten, gibt's vielleicht demnächst was. Wir arbeiten noch dran.
Sehr schön.
Dann fangen wir mit dem Geräuschrätsel an von Martin.
Das jetzt aber. So, das ist von Martin und klingt so.
Tja. Ja. Ich find, das war entweder eine ganz, ganz langsame Sekunde Belichtungszeit oder ein Selbstauslöser.
So vom Geräusch her fand ich das jetzt ein bisschen so von der Vorbereitung, das Verhältnis zwischen Vorbereitung.
Bisschen antiklimaktisch,
und so,
ne?
Das war so,
Coitus interruptus.
Ja.
Ja, wir sind heute ist Aufnahmetermin und Datum der 28. März 2017. Wenn ihr also gerade live zuhört und das zufällig gerade bei euch auch auf dem Kalender steht, dann dürft ihr uns hier Fragen reinwerfen und zwar live in die Sendung, beziehungsweise so live, dass wir nach der Sendung uns die am Ende mal zusammensuchen und gucken, was ihr so reingehauen habt. Da wäre zum Beispiel der Slack mit dem Kanal HS Fragen oder auf Twitter Hashtag HS Frage und die üblichen Verdächtigen, Google Plus, gibt's eigentlich Google, können wir mal langsam mal, naja, da gibt's noch die Community.
Nee, können wir. Ja, es gab noch Vereinzelte, die das unbedingt da weiter haben wollten.
Ja, und Facebook und überhaupt. Ja. Mhm. Am Anfang der Sendung würde ich auch ganz gerne noch ein kleines Danke loswerden, was ich letztes Mal vergessen habe.
Na dann, hau rein.
Und zwar der Kai, der als es mir so dreckig ging, Moni auch, die hat nur nicht so laut drüber gejammert wie ich, kamen plötzlich so seltsame Päckchen hier an mit Taschentüchern und diversen anderen Sachen, die man braucht, wenn man eine Erkältung hat. Und da möchte ich einfach dem Kai mal ganz schön ein Danke dafür sagen, weil der hat das nämlich verbockt.
Tja. Ja, finde ich gut.
Das ist cool. Also das war so völlig unerwartet. Hä, ich habe nichts bestellt. Hast du was bestellt? Nee, auch nicht.
Dann kann ich ja an dieser Stelle, dazu muss ich das natürlich jetzt unvorbereitet, lass mich kurz nachgucken, dass ich jetzt auch den Namen richtig sage. Möchte nämlich auch einen Dank loswerden und zwar an Stefan. Der kriegt sogar seine eigene Kapitelmarke hier mit. Danke, Stefan. Der hat mir nämlich wieder Passepartouts geschickt. Ich habe ja hier mein Eingerahmt-Projekt laufen, wo ich jede Woche ein Foto ausdrucke und an die Wand hänge in einen Rahmen. Das ist auch schon eine ganz illustre Runde an verschiedenen Bilderrahmen geworden. Und ja, einige Bilderrahmen kommen halt mit einem Passepartout und andere nicht. Also so ein plastisches, ne, so ein 3D-Passepartout. Und ich habe jetzt auch inzwischen einen Passepartout-Schneider, habe auch schon einen Blogbeitrag geschrieben zu meinem ersten Versuch. Und der Stefan hat mir Reste geschickt. Der macht das nämlich wohl beruflich und hat dann eben viele Reste, die sonst einfach auf den Müll wandern würden, weil ich habe ja nur so ganz kleine Rahmen hier, so 10x15 und so. Und dann hat er mir ein paar Reste zukommen lassen, mit denen ich ein bisschen selber schnippeln üben kann und hat bei der Gelegenheit dann nochmal seine Maschine, er hat so eine professionelle Passepartout-Schneidemaschine, auf diverse Modi gestellt. Der kann so abgerundete Ecken schneiden und in verschiedenen Winkeln und noch Linien drumherum zeichnen und Namen stanzen und. Da hat er mir ein ganzes Sammelsorium zukommen lassen, nochmal einen dicken Karton. Also an dieser Stelle nochmal fettes Dankeschön, Stefan. Das ist klasse. Werde ich alles mal ausprobieren.
Ein persönlicher Passepartout-Lieferant.
Ja, ja, voll geil. Geil.
Ja, klasse.
Ja, vor allen Dingen aus Resten. Für ihn wäre das jetzt einfach Abfall gewesen. Und so hat er die Reste nochmal in die Maschine, hat mir so ein Mini-Passepartout da rausgelassen für so einen kleinen, winzigen Rahmen. Und ja, finde ich cool. Mir hilft's und er muss es nicht wegschmeißen.
Genial. Was haben wir für tolle Hörer?
Das ist echt super, ja.
Und Hörerinnen.
Ganz klasse.
Ja. Ich habe aufgeräumt.
Das kannst du dann zu mir kommen und weitermachen, bitte.
Nee, nicht so physisch, eher so digital habe ich aufgeräumt.
Okay.
Für alle, die hier E-Mails erhalten für Happy Shooting, neue Episoden und so weiter, die haben jetzt gerade von mir noch so eine Übersicht bekommen. Ich habe nämlich gerade mal konsolidiert. Ich habe irgendwie so das Ganze, also es laufen diverse Sachen hier raus per E-Mail, also zum Beispiel Benachrichtigung für neue Happy Shooting Folgen, Benachrichtigung für neue Tipps from the Top Floor und so weiter, also diverse Podcast Benachrichtigungen und dann noch diesen monatlichen Newsletter, A Bunch of Links, wo ich so Sachen, die ich über den Monat finde, irgendwie raushaue und, also so diverse Sachen und das waren bisher alle so voneinander unabhängige Dinge und deshalb war das immer etwas schwierig und die habe ich jetzt alle konsolidiert. Und zwar in so eine Masterliste und da kann man sich jetzt quasi rein aussuchen, was man davon haben möchte und was nicht. Also quasi so ein zentrales Newsletter-System. Und wer hier den Happy Shooting Benachrichtigungen bekommen hat, der hat jetzt auch eine Liste bekommen, wo drauf steht, was er alles anderes noch bekommt und was das System glaubt, was er für eine Sprache spricht und so weiter. Weil mir ist natürlich wichtig, dass ich dann auch nur Sachen schicke, die auch die Leute haben wollen. Und
das ist hilfreich, gerade bei E-Mail.
Genau, ja. Und deshalb kann man sich das quasi umstellen und so weiter. Da gibt's jetzt direkt auf Happy Shooting unter, wo ist es denn? Podcast, neue Folgen per E-Mail erhalten auf happyshooting.de. Gibt's jetzt dieses Formular, wo man sich das ein bisschen aussuchen kann. Wer unten draufklickt auf Newsletter mit zusätzlichen Optionen, da kommt dann so eine Gesamtübersicht, wo alle anderen Geschichten drauf sind. Das sind auch so Newsletter zum Thema Fotoworkshops und so weiter. Sind ja alle höchst sporadisch, ne? Die sind ja tatsächlich, ich glaube, die regelmäßigen sind tatsächlich nur die Podcast-Benachrichtigungen und dieser monatliche Newsletter und der Rest, der kommt halt irgendwie einmal im Jahr oder so. Aber wer das haben möchte, der möge da einfach mal draufklicken, auch in den Shownotes oder in der E-Mail, die ihr bekommen habt und diese Einstellungen mal anpassen, damit das dann in Zukunft auch für euch besser passt.
Tolle
Sache. Ja, es ist cool. Also es ist gut, wenn das so konsolidiert ist. Das macht irgendwie die Sache so ein bisschen einfacher.
Chris hat ein neues Wort gefunden. Konsolidiert.
Konsolidierung, ja.
Kommt übrigens von Konsole. Das hat mit Spielen zu tun.
Ah, okay, alles klar.
Apropos Spiele, es gab ein Update für Affinity Photo Designer.
Das Spiel ab. Affinity Photo und Affinity Designer haben Updates bekommen. Da gibt's überhaupt nichts zu berichten, weil da stand nur, was wurde gefixt? Stability and Bugfixes.
Ja, ist aber auch in Ordnung. Also du kannst ja Feedback schicken, wenn irgendwas aufgefallen ist. Und das scheinen sie auch fleißig zu sammeln und zu fixen. Ich hatte mal irgendwie einen Crash, aber da das nicht reproduzierbar war, kann ich nicht sagen, dass er jetzt weg ist. Ich hatte ihn jedenfalls seitdem nicht mehr. Ich habe nämlich häufiger mal die Aufgabe, einen Export einer PDF-Datei nach JPEG, ne? Dann hast du ja ein RGB-JPEG, das zu öffnen, nach CMYK zu wandeln und ein spezielles Profil zuzuweisen für eine Druckerei. Und da hat es bei mir zweimal gekracht, als ich sowas gemacht habe, und das hat jetzt beim letzten Mal nicht gekracht. Ich bin jetzt mal guter Dinge.
Ja, also wer das Update nicht hat, man kann sich das, glaube ich, problemlos und guten Gewissens installieren. Tja, dann haben wir eine Mail bekommen von Roy.
Ja, und zwar geht es um diese Labbox, dieses Kickstarter-Projekt, wo du ja erstmal gelächelt und dann gesagt hast, eigentlich ist ja gar nicht so schlecht, wenn die Leute da ein bisschen die Hürde genommen bekommen, analoge, also Filme wieder zu entwickeln, das Ganze analog zu machen, und macht ja auch Spaß und alles, was die Sache einfacher macht, ist gut. Und der Roy hat sich das auch mal angeguckt und hat uns mal so seine Gedanken dazu geschrieben. Das lesen wir mal vor. Hallo Boris, hallo Chris. Auch ich war beim ersten Blick von der Labbox-Idee, Risikokapital und Nachtrag entwickeln mit der Labbox Kickstarter begeistert. Nach etwas Recherche habe ich aber folgende Kritikpunkte. Zum einen, die Box ist aus Plastik. Ich ergänze mal, Kunststoff.
Und aus was soll sie sonst sein?
Ja, Metall vielleicht.
Aus, ne? Bambus?
Naja.
Machen wir weiter.
Also ist aus Plastik und man nimmt sie ständig auseinander. Es wird interessant zu beobachten sein, wie lange sie lichtdicht ist. Normale Entwicklerdosen sind zwar auch aus Plastik, diese haben aber keine Mechanik, Öffnung für Drehknöpfe, wackelige Deckel etc.
Ja, das muss man sehen. Plastik ist ja auch nicht gleich Plastik. Also da gibt es ja durchaus sehr, sehr unterschiedliche mit, oft auch im Werkzeugbereich Glasfaser verstärkt und so weiter. Also da bin ich jetzt erstmal, gehe ich jetzt erstmal von guten aus und hoffe, dass das dann auch so bleibt.
Ja. Kann man nur abwarten, ne? Aufs fertige, genau, Produkt halt.
Genau.
Dann sagt er, die Filme werden in die Box gelegt und dann wird das Ende des Films an einen Clip geklemmt, um ihn dann bei geschlossener Box auf die Spule aufzurollen. Fraglich ist hier, wie gut der Clip hält und wie lange er die Chemie und Wasser überlebt. Außerdem bezweifle ich, dass besagter Clip den Film gerade und ohne Verkanten auf die Spule aufziehen kann. Ich will nicht in die Situation kommen, einen Film in der Box zu verkanten, also nicht aufspulen zu können, und dann die Box öffnen zu müssen, um das doch wieder im Dunkelsack per Hand machen zu müssen.
Da habe ich also zum Thema, was der Clip und das Wasser und so weiter angeht, ja, da gehe ich jetzt aber auch davon aus, dass die da einen ordentlichen Kunststoff dafür verwenden. Das mit dem Aufspulen habe ich mir auch tatsächlich angeschaut, und die ziehen das nicht in die Dose, also in die Spule rein, indem sie es einfach in diese Schneckenwindung reinziehen, sondern das wird von innen, wie bei so einer amerikanischen Spule, der Film wird quasi an den Kanten so zusammengedrückt, also dass der sich in der Mitte wölbt und wird dann darüber in diese Dinge reingezogen. Und das kannst du tatsächlich auch bei nassen Spulen machen. Also die Geschichte habe ich tatsächlich in den USA schon mal ausprobiert mit so einer entsprechenden Dose. Das ist dann ein bisschen anders und muss man auch erstmal üben, aber da braucht man dann auch keine trockenen Spulen dafür. Deshalb ist da, glaube ich, die Gefahr der Verkantung nicht besonders groß, weil auch die Spule entsprechend dafür gebaut ist. Das ist ja alles custom dann.
Okay. Dann sagt er, in den zweifelsfrei gut gemachten Werbevideos wird gesagt, man kann die Box einfach mitnehmen und immer und überall Filme entwickeln. Einmal wird im Garten und ein anderes Mal auf einer Brücke ein Film entwickelt. Also in diesem Video. Dabei wird aber weggelassen, dass man ja mehrere Chemikalien und Wasser braucht. Die schüttet man dann einfach in den Garten, in den Fluss, in den Rucksack oder wohin?
Okay, da musste ich auch ein bisschen lachen, weil dieses immer und überall und so weiter ist natürlich Schwachsinn. Außerdem ist das Ding nicht wirklich klein, muss man sagen. Das heißt, das einfach so mal eben mitnehmen, ja, also das ist mindestens so groß wie eine normale Entwicklerdose. Was allerdings jetzt die Chemie angeht, die setzen ja auf einen sogenannten Monobath-Entwickler. Das ist tatsächlich ein Entwickler, der den Fixierer gleich mit drin hat. Das gibt es. Das heißt, wir haben nur noch eine Flasche, mit der wir entwickeln. Wie gut das dann ist, ist die Frage. Da gibt es also unterschiedliche Ansätze dafür. Und mir ist das separate Entwickler- und Fixierer-Dingens ist mir lieber, weil es, glaube ich, ein bisschen besser berechenbar ist. Aber es gibt diese Monobath und die geben da einen mit davon. Also das ist dann schon mal so, dass du mit einer Flüssigkeit zum Entwickeln und Fixieren klarkommst und die dann auch entsprechend wieder in die Flasche zurückschütten kannst. Also das könnte man tatsächlich unterwegs tun. Dann bräuchte man allerdings noch eine zweite Flasche mit Wasser. Und das kann man aber auch dann wieder in diese Flasche zurückkippen. Das Ding hat, glaube ich, am Rand so eine Ausgusslippe, mit der das dann auch ganz gut funktionieren müsste. Also man, wenn man müsste und wollte, was natürlich, ich meine, das ist natürlich Blödsinn, draußen im Garten einen Film zu entwickeln, wo dann irgendwie Pollen auf das frische, noch feuchte, die Gelatinebeschichtung drauf klebt und so weiter. Also das ist natürlich eine ganz, also wer das nicht als Werbequatsch erkennt, der, dem kann ich leider auch nicht helfen. Aber das mit dem eine Flüssigkeit für entwickeln und fixieren, das geht doch.
Na gut. Mhm. Dann schreibt er, in den seltensten Fällen entwickle ich nur einen Film. Wenn man mehr als einen Film entwickelt, hat man zwangsläufig das Problem, die ganze Box erstmal komplett trockenlegen zu müssen. Darauf wird auch nicht eingegangen und ich höre schon die Schreie, wenn die Filme verkleben oder sich nicht aufspulen lassen. Mit einer Entwicklerdose habe ich einfach mehrere Spulen und kann so x Filme hintereinander entwickeln. Ja. Da gilt ja das, was du vorhin gesagt hast, wenn das bei dieser Aufrolltechnik auch mit feuchten Rollen funktioniert, wäre das zumindest entschärft an dieser Stelle.
Also davon gehe ich an der Stelle aus. Du musst die Dose also tatsächlich nicht trockenlegen, sondern einfach auskippen. Wenn das nicht so ist, dann gnade ihnen Gott, was da für ein Shitstorm kommen wird. Also, aber ich hab mir das angeguckt und das war tatsächlich diese Wölbungsgeschichte.
Aber ich denke mal, das ist das Erste, was sie hätten merken müssen.
Natürlich.
Beim Produkt selber mal testen.
Du, die sind vom Business, die sind nicht doof, das sind keine.
Also da hoffe ich mal, dass das klappt.
Ja.
Und dann schreibt er noch, in den Videos werden außerdem keine Trocknungszeiten etc. erwähnt. Der holt den frisch entwickelten Film direkt aus der Box und legt ihn nass und ohne Trocknung auf den Scanner. Natürlich hat er in dem Video das Foto sofort auf dem Monitor. Das weckt natürlich falsche Erwartungen bei den Käufern der Box.
Also da nochmal, wer das tatsächlich für bare Münze nimmt, obwohl man kann Film nass scannen, das geht schon.
Also, ja, da kann man machen.
Also ein Trommelscanner scannt immer nass und es gibt auch Flachbettscanner, wo du nass scannen kannst. Also das ist eigentlich ist aber auch Blödsinn.
Ja, sollte man so.
Klar.
Also wenn, dann überlegt tun und nicht mit einer Zufallsnässe.
Genau.
Ja. Und zusammenfassend bleibe ich lieber bei meinem Dunkelsack und den Entwicklerdosen und stecke das Geld in irgendwas anderes Fotografisches. Viele Grüße und hoffentlich noch viele Folgen Happy Shooting, Roy.
Also Roy, ich verstehe mich nicht falsch. Ich bin ja am Anfang genauso rangegangen und hatte genau diese Einwände. Und ich habe auch noch ein paar davon, wie du gerade gehört hast. Also, dass man da nur einen Film drin entwickeln kann, finde ich zum Beispiel tatsächlich immer schwierig, weil
Zieht sich dann schon in die Länge, ne?
Eben, das zieht sich halt, wenn du irgendwie, du hast halt oft, wenn du mal ernsthaft analog fotografierst, dann kommst du mit einem Film nicht weit. Und da ist natürlich was anderes tatsächlich wichtiger. Nee, worum es mir dabei geht, ist tatsächlich, dass die Labbox ganz vielen die Angst vor diesem Analog-Scheiß nimmt. Hm? Dass ganz viele Leute sagen, ach so, ja, das geht ja einfach, ne? Das kriege ich dann auch hin mit sowas. Und die sich sonst nicht getraut hätten. Das ist tatsächlich immer das größte Problem. Und da können wir noch so viele Workshops zu dem Thema anbieten. Die Leute haben erstmal so ein bisschen Ungewissheit und so weiter. Und ja, du kannst dir dann Videos angucken auf YouTube und so weiter, aber du hast halt tatsächlich erstmal eine Hürde und die wird mit diesem Gerät ein gutes Stück abgebaut und deshalb finde ich es klasse, weil es mehr Leuten dann erstmal den Zugang dazu gibt. Die werden sich wahrscheinlich dann nach 1-2 Jahren irgendwie auch mal eine Entwicklerdose kaufen und sagen, boah, jetzt muss ich aber mal mehrere Filme gleichzeitig entwickeln können.
Oder
und das ist dann okay soweit. Oder sonst was. Und das ist dann auch okay, aber es wird mit Sicherheit erstmal so eine Hürde abbauen und dafür finde ich es gut.
Na denn. Schauen wir mal. Wenn ihr noch Meinung dazu habt, immer her damit.
Genau. So, Moritz hat was geschrieben.
Ja, und zwar Nachtrag. Ging es um den Capture-Clip auf dem Mountainbike. Da gab es eine Frage, ich glaube letztes Mal, zu so eine Haas-Frage, ob das denn wohl hält. Und da konnten wir nur an die Community verweisen. Und die hat uns natürlich nicht in den Stich gelassen. Zum einen gibt's
ach so, das war diese Mountainbike-Geschichte, wo das dann so kräftig vibriert ja, und
genau.
So.
Genau, und ob das denn wohl halten würde. In den Kommentaren gibt's schon Kommentare dazu. Und der Moritz hat uns das nochmal als E-Mail geschickt. Er schreibt, meine Erfahrung sagt mir, dass der Capture-Clip mit ProPlate bei mir eine Olympus OMD EM10-2 also ist ja eine kleine Spiegellose, super hält. Ich habe sie praktisch immer am Gürtel und hatte nie Angst, dass der Clip oder die Platte an der Kamera versagt. Hierbei gilt natürlich, Platte ordentlich festziehen. Gelockert hat sich aber noch nie etwas. Will man ganz paranoid sein, kann man ja noch Schraubensicherungslack an die Schraube machen. Bei größeren Kameras kann man sich ja zusätzlich noch mit einer Peak Design Lash oder Leash absichern. Leash, ne? So dass, falls der Clip sich löst, die Kamera noch von der Leine gefangen wird. Wenn man es denn machen will. Aber er hat das nicht. Er sagt, Capture Clip mit der Pro Plate hält seine OMD ganz gut. Und er ist offensichtlich mit dem Mountainbike unterwegs. Ja, interessant. Also ich glaube auch, dass das Ding massiv ist, aber ich kann halt nicht zu solchen extremen Sportgeschichten sagen, weil mache ich halt nicht.
Und was machst du denn, wenn du auf dem Pferd galoppierst? Das ist doch ähnlich wie Mountainbike fahren.
Da habe ich tatsächlich keine Kamera am Gürtel.
Okay, gut. Oliver hat was in die Kommentare geschrieben zum Thema Mattscheiben selber bauen. Da hatten wir es ja mal davon. Zur Frage nach einer günstigen Einstellscheibe für die Fachkamera. Diese kann man auch ganz einfach selbst aus einem normalen Stück Fensterglas herstellen. Eine Anleitung dazu ist zum Beispiel hier zu finden. Und er verlinkt ein YouTube-Video. Da geht einer her und nimmt Schleifpulver.
Ja, das fand ich auch mal interessant.
Und zwar Aluminiumoxid. Und damit macht er dann eine entsprechende Körnung auf die Glasscheibe. Das ist ja mal cool. Das machen wir mal in die Shownotes, den Link.
Ja, ich dachte auch, dass man sowas dann höchstens in so einem Ätzbad machen könnte, um die irgendwie rau zu kriegen, aber das einfach abzuschleifen.
Also ich meine, wenn das, also das Aluminiumoxid ist dann anscheinend ja wohl härter als das Glas. Und wenn du das entsprechend fein nimmst, dann funktioniert das wohl. Also sieht ja ganz gut aus.
Ja, und Oliver sagt, dass er schon mehrere 6x6 Fokusscheiben ersetzt hat mit dieser Technik. Er sagt, er verwendet Aluoxid, so sagt man, Aluoxid, der Körnung 1 bis 3 μ. Interessant.
Sehr schön.
1 bis 3 μ. Das ist, wenn du nicht nur eine adelige Kuh hast, sondern gleich ein ganzes
Mü.
Ja. Ein ganzes Service. Wie sagt man? Herde. Sagt
Herde man. Heißt das bei den Kühen. Das finde ich ja in der englischen Sprache so klasse, dass die für die Ansammlung von Tieren, je nachdem, was das für ein Tier ist, unterschiedliche Namen haben.
Ja, wir ja auch.
Ja, aber wir haben nur 3 oder 4. Bei uns gibt es einen Schwarm, eine Herde und
ein Rudel.
Ein Rudel, ja, und dann war es das aber auch schon, ne?
Schwarm, Herde, Rudel, Schule.
Okay, Schule noch.
Also fallen mir jetzt wahrscheinlich noch mehr ein, wenn ich länger drüber nachdenke.
Also ich kenne jetzt auch nicht alle.
Im Englischen ist doch alles eine Flock.
Nein, Quatsch. Flocks sind Vögel. Die haben so
auch.
Flock of Sheep, doch, das kann sein. Ja. Eine Krähen zum Beispiel. Ja. Eine Krähenherde. Ist a murder of crows.
Okay.
Das ist ein. Da gibt's komplette Listen davon.
Gibt's das auch für Ratten?
Passen ja,
zu dem Rat Hole, in dem das wieder gerade gefallen
ist. Das hätte ich jetzt. da hätte ich jetzt mal echt gucken. Da gibt's online ganze Listen. Das geht auf irgendeine Geschichtenschreiberin zurück, die da mal so Zeug erfunden hat, das in den Sprachgebrauch übergegangen. Und da hast du tatsächlich dann völlig aberwitzige Geschichten. Ich werde gleich mal parallel recherchieren hier. Lass uns mal kurz über was Ernstes reden.
Ja, und zwar geht's um Flüge, also ums Fliegen, und zwar um bestimmte Flüge. Die USA sind da ja gerade etwas anstrengend oder angestrengt, das so oder so. Was Direktflüge aus bestimmten östlichen Staaten und Ländern betrifft, es geht da um Tunesien, Marokko und der Türkei. Wenn man also von dort aus in die USA fliegt, gibt es einen Laptop-Ban. Also Laptop-Geräte, Computer dürfen nicht mit in die Kabine genommen werden, also in den Passagierraum, sondern müssen aufgegeben werden mit dem großen Gepäck. Und das, schreiben Sie hier nochmal bei Fotoscala, gilt auch für Kameras. Und zwar gibt es eine bestimmte Definition, eine Würfelgröße, Zentimeter Kantenmaß habe ich jetzt nicht auswendig. Und alles, was größer ist, darf nicht mehr mit in den Passagierraum. Man möchte damit die Gefahr mindern, dass Akkus der Geräte oder in Form von Akkus der Geräte Sprengstoff an Bord geschmuggelt wird. Aha. Deswegen soll man das nicht machen. Also quasi alles, was größer ist als ein Smartphone, muss aufgegeben werden. Ja, ist jetzt vielleicht interessant, wenn man gerade irgendwie so einen Direktflug vorhat. Geschäftlich kann sowas ja durchaus passieren, weil man eigentlich möchte man ja diese Geräte, die ja auch etwas empfindlicher sind, nicht so ins Gepäck aufgeben, wenn man sieht, wie damit streckenweise umgegangen wird. Ist ein bisschen blöd, ne? Und was mich halt da an diesen Regeln immer ein bisschen wundert, wir hatten es schon im Vorgespräch, so ein mutmaßlicher Terrorist kennt diese Regeln natürlich auch. Und denn, wenn er keinen Direktflug nimmt...
Ja, das ist, brauchen wir nicht drüber reden, dass das ist eigentlich irgendwie Quatsch.
Und sie schreiben auch, Blitzgeräte stehen nicht auf der Liste der verbannten Teile.
Gerade damit könnte man doch Schaden anrichten, wenn man den Piloten in die Augen blitzt und dann sehen die, also.
Da sind 4 Batterien drinne und eine Blitzröhre. Sie schreiben, sie sind sich nicht ganz sicher, wie sie dann damit umgegangen wird, wenn es dann wirklich hart auf hart käme. Aber
also mit so einer Blitzröhre kannst du dann irgendwie einen Sprengstoff zünden oder so.
Also ich meine, so ein Blitz wird nun wirklich heiß. Also
ja,
alles ein bisschen schwierig. Verdirbt einen so ein bisschen die Lust auf Flugurlaub.
Mhm.
Naja, was aber viel lustiger ist. Sind Spielereien mit...
Warte mal, ich hab die Liste gefunden.
Du hast die Liste gefunden.
Die Liste gefunden, der Gruppen, der Animal Group Terminology. Also, wir fangen mal an mit Bats. A Colony of Bats.
Fledermäuse.
A Gang of Buffalo. A
Gang,
okay. A Herd of Deer. A Pack of Dogs. A Business of Ferrets. A Tower of Giraffes.
Tower?
Ja.
Nein.
A troop of kangaroos. A pride of lions. Pride, stolz, ne?
Pride, okay.
A team of oxen. A prickle of porcupines. Das sind Stachelschweine. A pod of seals.
Das ist doch nicht echt.
Die sind im englischsprachigen Sprachgebrauch sind die durchaus verankert.
Hör auf.
Nein, ich mache gibt's keinen Witz.
Gibt es hier irgendein
Englisch?
Gibt es einen muttersprachlich englischen, ich nehme an, das ist British English.
Boris, ich hatte mal eine Freundin, die war englische Linguistin, okay? Ich weiß das. Glaub's mir.
Aber das benutzt doch keiner mehr.
Also mit Sicherheit nicht alle davon. Also die Liste ist unglaublich lang. A Party of Jays.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals in irgendeiner Dokumentation von einer Pride of Lions gehört zu haben.
Sondern?
Weiß ich nicht, aber das, vielleicht habe ich es auch nur überhört, aber ich kann mich da
nicht. Wahrscheinlich, weil du es nicht verstanden hast.
Kann mich da nicht dran erinnern.
A congregation of flowers. A building of rooks.
Nein.
A walk of snipe. A host of sparrows. A host of sparrows. Wo sind denn die Ratten? Warte mal. Rats. Nee, da sind sie wieder nicht drin. An army of herring.
Was ist herring?
Hering.
Was? Eine Armee?
Ja, yeah, an army of herring.
Das.
A bed of clams. Das sind solche Muscheln. Und a business of flies.
Es sind halt sehr geschäftig, das soll man
und
sagen.
Und a plague of locusts. Das sind Heuschrecken. Eine Plage Heuschrecken.
Benutzt doch keiner.
Also manche davon schon. A murder of crows habe ich schon 1000 Mal gesehen. Doch, doch, doch. Also alle English Native Speakers, meldet euch mal und sagt mal, also die Briten wahrscheinlich mehr als die Amerikaner, aber sagt mal, inwieweit ihr euch da...
Ja, ob das auf der Straße benutzt wird oder nur dann, wenn man mit Monokel irgendwie Pfeife rauchend irgendwo im Gentleman's Club sitzt.
Boris packt seine Steampunk-Ausrüstung aus.
Oh, bei dir... Wollen wir mal weitermachen mit dem nächsten Thema. Mhm. Es geht nämlich um Verschlusszeiten und um Rotorumdrehungen. Da hat ja ein Video gerade die Runde gemacht von einem abhebenden Hubschrauber, dessen Rotor sich scheinbar überhaupt gar nicht drehen möchte.
Mhm.
Sehr interessant. Das kann halt passieren, wenn die Verschlusszeit genau ein Vielfaches von der Umdrehungszahl eines solchen Rotors ist.
Mhm.
Ich habe da noch ein anderes Video dazu gefunden. Da ist das gleich mit einem landenden Propellerflugzeug passiert, wenn halt gerade die Synchronzeit passt. Es ist ja jetzt nicht so, dass immer eine Umdrehung genau eine Verschlusszeit ist. Das kann ja auch ein Vielfaches sein oder ein krummes, weil es sind ja mehr als ein Rotorblatt. Das sind in diesem Fall, glaube ich, 4 Rotorblätter. Dann kann das ja auch immer ein Viertel oder ein Vielfaches des Viertels sein.
Und du brauchst natürlich neben dieser Bedingung noch eine weitere Bedingung, dass das ordentlich aussieht, dass die Belichtungszeit nicht so kurz ist. Also du kannst ja, wenn du brauchst viel Licht dafür, dass dann, selbst nicht wenn du hier mit nicht zu lang ist, genau, dass du dann, wenn du mit, was weiß ich hier, 30 Frames pro Sekunde, 25 filmst, dass dann die Belichtung des Einzelbildes trotzdem viel kürzer ist, weil sonst hast du eben dann doch wieder eine Verwischung drin.
Genau.
Das gab's ja im Krieg auch, ne? Da Flugzeuge, ich weiß es nicht, welche das genau waren, ich kenne mich da jetzt nicht wirklich aus, aber so Propellerflugzeuge, Erster Weltkrieg, die haben dann teilweise mit Maschinengewehren oben durch den Rotor durchgeschossen.
Ja, synchronisiert
und, über eine Kette. Waren dann über eine Kette synchronisiert, dass das also da auch funktioniert.
Genau.
Ja, Daniel, danke. Sehr schön.
Lustiger Effekt. Ja, große Sofortbildkameras, da hat uns der Dietmar was geschickt und zwar geht das auf die Seite largeformat.supersense.com. Aha. Hi Jungs, wenn ihr zu uns nach Österreich kommt, wäre das ja ein Selfie wert, oder? Liebe Grüße und frohe Weihnachten an die gesamte 321-Gemeinde. Dietmar, also ist relativ aktuell der Beitrag. Das ist die Supersense oder Firma Supersense, wie sie sich nennen, in Wien. Und die haben da alte Großformatkameras und machen damit Sofortbilder. Und zwar einmal in 8x10 Zoll und einmal in 20x24 Zoll. Aha. Also 20x24 Zoll, habe ich mal ausgerechnet, sind etwa 50x60 Zentimeter.
Das ist mal richtig groß, ja. Diese 20x24 Zoll Polaroid, tatsächlich hat Polaroid da mal Film dafür gemacht. Mhm. 20x24 Zoll Polaroid, die sind unglaublich. Und ich habe einmal so ein Foto tatsächlich gesehen in einem Museum. Die schreiben da, sie haben sich da quasi, sie suchen online und kaufen quasi altes Material noch auf. Und das ist, glaube ich, auch mittlerweile der einzige Weg, das zu tun. Und ja, es geht nicht mehr lange, ne? Dann ist das Zeug
irgendwas das Zeug weg. Sie benutzen wohl beim 8x10, schreiben sie auch Impossible.
Ja, das gibt's mittlerweile von Impossible, richtig?
Also könnte ich mir vorstellen, vielleicht macht Impossible dann auch mal das größere Format. Du brauchst halt die Maschinen dafür und
so. Das Ding ist, Polaroid hat, also du brauchst für die Kameras ja mehr als jetzt nur eine Kamera mit irgendwie einem Rückteil, sondern du brauchst ein spezielles Rückteil dafür, das quasi, also das funktioniert so, wie so ein Trendfilm eben funktioniert. Du hast zwei Teile, also zwei, im Prinzip zwei Papiere beschichtete oder zwei Folien beschichtete und zwischen diese Folien kommt eine Paste, die dann da zwischendrin verteilt wird. Also dieses Sandwich aus Paste und Papier wird quasi durch solche Stahlrollen durchgezogen und damit verteilt sich das, wird quasi so reingequetscht. Und das ist beim normalen Sofortbildfilm ist das tatsächlich so, dass das alles integriert ist, also in einem Paket und dann ist das alles schön handlich. Und hier ist es aber so bei dem 20x24, habe ich mal ein Video gesehen, dass du die eine Rolle und die zweite Rolle, die sind separat irgendwie da drin und die werden dann in dem Ding zusammengeführt und diese Paste, die kommt auch nochmal separat und wird dann da irgendwie von außen über so eine spezielle Vorrichtung reingekippt und dann wird das motorisch da durch diese Rollen gezogen und das ist also schon, das ist eine ganz andere Geschichte.
Klingt aufwendig.
Ist aufwendig und ist auch teuer und
der Preis ist geil. Ja, der Preis entspricht auch diesem Prozedere, was du da gesagt hast. Du kannst nämlich kannst ein Porträt von dir machen lassen, also fährst dahin ins Atelier, lässt dich fotografieren, 8x10, kostet 50 Euro. Mhm. Ist ein einmaliges Bild, ist ja ein Sofortbild, gibt es nur das eine davon. Oder du machst tatsächlich den 20x24 Zoll Porträt, 250 Euro.
Ja, wundert mich jetzt auch nicht.
Kann man
davon machen. Von den Kameras gibt es auch nicht wirklich viele. Also das stirbt langsam aus, ja.
Fettes Teil. Ist mit Sicherheit
etwas noch
sehr Besonderes.
Genau, deshalb finde ich es ja noch wirklich cool, dass die das weiter am Leben behalten, erhalten.
Das ist gut. Guck mal, wenn wir in Wien sind, ne, dann können wir ein schönes Porträt von uns machen lassen. Müssen natürlich zwei machen, damit jeder eins hat. 500 Euro, ja, mein Gott.
Nee, du, ich krieg das Porträt und du darfst es abfotografieren mit dem iPhone.
Obwohl, wenn das so ein Trendfilm ist, ne, wenn das so ein Sofort-Trendfilm, dann gibt's ja noch das Negativ, ne?
Je nach Film, ja.
Müsste man mal vorher fragen, ob das negativ mit inklusive ist.
Aber also vielleicht bleibt's ja da. Ne? Der Trend geht ja dann doch wieder zum größeren Format. Ne? Wir haben jetzt alle unsere Spiegelreflexkameras oder so unsere Spiegellosen hier mit Micro Four Thirds um und bei und dann kommen so die APS-C-Geschichten und dann kommt das Vollformat und irgendwann kommt das Mittelformat. Mhm. Und das ist ja mittlerweile schon fast ja so für jeden zumindest mal erreichbar geworden, das digitale Mittelformat.
Ich wollte gerade sagen, gucken, analog ja nun sowieso, ne?
Na, analog ist das überhaupt kein Thema. Da kommst du ja mit ganz wenig Geld schon ins Mittelformat. Mhm. Aber digital halt, Hasselblatt, Fuji sind jetzt spiegellos mit von der Partie. Und das ist schon mal ganz spannend. Und die Firma Cambo, die mir bisher eher so als Großformat-Hersteller bekannt war, die haben jetzt einen Adapter rausgebracht, mit dem du deine Canon EF-Objektive auf die Fuji Mittelformat, auf die GFX draufschrauben kannst.
Ne?
Dachte ich auch. What
Kleiner
the fuck?
Bildkreis, guck
genau. Doch. Also erstmal, du kannst tatsächlich mit diesem Adapter, der hat also so ein bisschen elektrisch drin, aber nicht von der Kamera aus, sondern der hat in sich so die Elektrik drin und du kannst dort an einem Rädchen am Adapter kannst du die Blende einstellen. Das ist schon mal okay.
Mhm.
Also das geht.
Also Blende einstellen ist schon mal gut, ja.
Genau. Und jetzt hast du genau dieses Problem. Was machst du jetzt mit dem Bildkreis? Weil der Vollformat-Bildkreis reicht natürlich für die digitale Mittelformatkamera nicht aus. Der ist nicht so gerechnet.
Wobei ja, jetzt digitales Mittelformat nicht ganz so groß ist wie das analoge, was
trotzdem
man so kennt,
zu groß.
Aber ich glaube nicht, dass die EF-Objektive so viel Fleisch haben.
Nee, die werden keinen Millimeter mehr machen, als sie müssen, weil das macht's teurer. Ne? Das ist eine Preisgeschichte. Ja, aber dieser Mittelformatadapter zielt auch gar nicht auf die Wald- und Wiesenobjektive von Canon, sondern nur auf die, die es können, nämlich die Tilt-Shift-Objektive.
Ah.
Die haben nämlich einen größeren Bildkreis.
Ah.
Und dann hast du plötzlich, also das sind eigentlich ja Mittelformatobjektive, großen Bildkreis, den brauchst du, damit du schieben kannst. Und ja, nur hast du natürlich dann.
Ja gut, der Shift ist dann weg, ne?
Kannst du wahrscheinlich nicht mehr shiften. Ich weiß nicht, wie groß der Bildkreis tatsächlich ist, habe ich noch nie ausgemessen.
Ja gut, es wird halt unter Umständen reichen für ein 6x6 Format oder so, wenn du Glück hast. Ist jetzt Spekulation und da das Digitale ein bisschen kleiner ist, wirst du noch ein Müh shiften können, wo wir schon bei Müh sind.
Das wird man
drei Müh
ausrechnen
können. Genau, habe ich gelernt. Drei Müh kannst du dann noch shiften.
Oder dir eine Mattscheibe mitmachen.
Natürlich.
Ja, nee, also fand ich jetzt mal interessant. Also wer eh so ein Tilt-Shift rumliegen hat, ne, dann braucht dann kein Objektiv kaufen.
Mhm. Ja, das ist spannend, auf jeden Fall.
Und damit ist dann das 24er Tilt-Shift, was ich hier rumliegen habe zum Beispiel, wäre damit natürlich noch weitwinkliger, weil es auf einem größeren Sensor, also weil der Bildkreis ja eh größer ist.
Hast du quasi mehr vom Bildkreis auf einmal fotografiert.
Ja, ja. Wer es uns mal ausrechnen möchte, wie viel das dann ist, der soll es ruhig tun.
Ja, ich meine, alles, was du jetzt dazu brauchst, um das mal auszuprobieren, ist der Adapter. Wo liegt der preislich? Gibt es einen Preis dabei?
Ja.
Also, kostet Geld?
Adapter on the Combo Website. Da klicken wir mal durch. Product Details. Hier steht kein Preis.
Steht kein Preis.
Nee.
Nee, das ist günstig. Bestell gleich zwei. Und dann brauchen wir nur noch die GFX, ne? Die Fuji Mittelformat.
Ach so, du Details.
Die ist jetzt auch nicht so teuer, ne?
Details. Übrigens, Korrektur vorhin. Der Sebastian hat nämlich nochmal nachgeguckt bei der Website von hier Kickstarter, Labbox und so weiter. Anscheinend ist das tatsächlich eine normale Filmspule und nicht so eine andere Filmspule. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich in einem Video gesehen habe, dass die den Film innen geknickt, gewölbt haben.
Also aber da steht Filmspule, wie soll denn das funktionieren? Du kannst ja nicht von außen nach innen.
Doch, kannst natürlich von innen reinziehen. Wobei das ist, ich schaue es mir hier an und da die von innen aufgerollt wird, muss das in irgendeiner Form so funktionieren. Es steht aber hier explizit tatsächlich auf diesem, das war so ein Stretch Goal, together with your lab books, we will ship a second reel, super useful to develop one film after the other in quick succession, as the first reel is drying out, you can already get started developing with a second one. Also, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen da war ich wohl falsch. Aber ich habe aber trotzdem diese Wölbung gesehen. Also ich würde das dann, ja, mal schauen. Aber du brauchst beim Film entwickeln eh ein Zubehörteil, was immer nebendran liegt, wenn du mehr als einen Film machst, und das ist der Föhn. Ja, weil so eine Rolle, so eine Spule lässt sich super, super trocken föhnen.
Und den sollte man nicht küssen, weil unter Umständen ist es nur ein verwunschener Rasierapparat.
Du hast so viel Otto geguckt.
Das kann in meiner Kindheit passiert sein.
Kennst du Saturday Night Live?
Saturday Night Live. Siehst, haben wir das auch schon geklärt.
Kennt man heute, glaube ich. So aus.
Gab es auch mal in Deutsch.
Ja, das Samstagnacht habe, aber Saturday Night Live ist tatsächlich das Original amerikanische Sendung seit 1975 oder so. Und die ist Kult und die hat eine unglaubliche Menge an bekannten Leuten hervorgebracht. Also hier Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Belushi, Bill Murray hat da so seine ersten Schritte gemacht, Eddie Murphy, Billy Crystal, was kennt man? Robert Downey Jr., Ben Stiller, was weiß ich, also Adam Sandler, also das sind wirklich so ganz viele Leute, die man heute so als Superstars kennt, die so ihre Anfänge dort gehabt haben. Und außerdem das Konzept, ne, also hier ist es Comedy, aber mit lauter bekannten Gastgebern, also alles, was Rang und Namen hat, hostet diese Sendung mal irgendwie, und Musiker von ABBA bis was weiß ich, bis zu den Spice Girls, bis Mark Knopfler, Beatles, ne, Paul McCartney zumindest und so weiter. Also haben sie da auch schon alle gespielt. Also ein klasse Konzept, unglaublich bekannte Leute dort. Und ich bin über ein Video gestolpert zum Saturday Night Live Foto Department. Die haben nämlich Fotografen da, die natürlich das in irgendeiner Form auch drumherum dokumentieren. Wenn da schon irgendwie lauter bekannte Leute immer ein- und ausgehen. Und da gibt's ein schönes Video von der Fotografin, die Mary Ellen Matthews heißt sie, die dort ja die Haus- und Hoffotografin ist und so einen Blick hinter die Kulissen wirft oder werfen lässt, wie das da abgeht. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es halt tatsächlich schon irgendwie Geschichte ist. Ne? Das Ding ist jetzt zig Jahre alt, und da, was die im Archiv haben an frühen Bildern von irgendwie ganz bekannten Leuten und so, das ist schon irgendwie gut. Also Fotografie ist da, man merkt dann da schon, wie wichtig Fotografie ist.
Ja, also behind the scenes finde ich sowieso mal spannend.
Also lohnt sich mal anzugucken. Ist nicht wirklich lang, aber ist irgendwie so, cool. Habe ich gern geguckt.
Schön.
Also Linktipp in den Shownotes unter happyshooting.de Folge 501.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir danken mal enjoyercamera.com für die freundliche Unterstützung von diesem Podcast. Das ist nämlich auch die Folge 501, die wieder unterstützt wird von Enjoy Your Camera. Und diesmal habe ich geschickt bekommen Filter.
Nein.
Doch. Und wenn Sie jetzt kaufen, dann, zwei Filter habe ich bekommen. Und zwar einen, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich den richtigen raushole, das ist der falsche, Polfilter. Das ist er, klingt genauso, ist aber ein ganz anderer Filter. Ein Polfilter. Kennt man Polarisation? Haben wir schon mal drüber gesprochen, wer es noch nicht gehört hat. Damit kann man, wenn man schräg zu einer Scheibe steht, durch eine reflektierende Scheibe hindurch fotografieren. Sinnvoll so, wenn man mal ein Schaufenster rein fotografieren möchte oder eben aus einem Fenster hinaus fotografieren möchte.
Man Wasseroberflächen.
Wasseroberflächen, genau, kannst du auch schräg durchfotografieren. Ganz nett, wenn man mal die Fischchen darunter fotografieren möchte.
Mehr Farbkontraste und so.
Das ist ganz spannend, den Himmel. Ne? Der besteht nämlich aus gestreutem Licht, dieser blaue Himmel. Und wenn man diese Streuung wegfiltert mit der Polarisation, dann kriegt man ihn richtig tief dunkelblau. Sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Man kriegt die blaue Reflexion von den grünen Blattoberflächen weg damit. Das heißt, Pflanzen sehen wirklich knackig von der Farbe her aus. Insgesamt einfach ein kontrastreicheres und ein saubereres Bild. Es ist einer dieser Filter, der tatsächlich echt unterschätzt ist. Ich finde, in jede Fototasche gehört ein Polarisationsfilter. Ich habe selber auch einen dabei. Und das Lustige ist, ich benutze ihn viel weniger, als ich wollte. Ich habe immer so diesen Effekt, wenn ich ihn tatsächlich mal draufschraube, und auch das hier ist ein Schraubfilter, der gibt es halt in verschiedenen Durchmessern, und der lässt sich dann, wenn er aufgeschraubt ist, eben drehen, weil ein Polarisationsfilter muss man rotieren können, um eben die Polarisationsebene einstellen zu können. Das geht hier natürlich genauso. Und immer wenn ich ihn mal drauf habe und benutzt habe, dann denke ich, eigentlich müsstest du ihn viel mehr benutzen. Und dann bin ich doch zu faul, ihn jedes Mal drauf zu machen. Und deshalb an dieser Stelle mein Tipp, wenn ihr nicht vorhabt, Langzeitbelichtung damit zu machen, und glaubt mir, das ist wirklich beeindruckend, wenn man das macht, also dunklen Himmel und dann noch eine Langzeitbelichtung, man kann so viele tolles Zeug damit machen. Aber wenn ihr jetzt keine Langzeitbelichtung vorhabt, sondern macht halt nur ja kurz belichtete normale Fotos bei Sonnenschein, dann gönnt euch vielleicht mal so einen Polfilter mit einem größeren Durchmesser als euer Objektiv, mit dem ihr das dann hauptsächlich nutzen werdet, hat. Und dann könnt ihr das nämlich frei Hand davor halten. Einfach durch den Sucher schauen, das geht analog wie digital, durchschauen, dann einfach in den Fingern drehen, rotieren, so, ah, guck mal, da ist der Effekt genauso, wie ich ihn gerade haben will. Dann vorhalten, Vorsicht, dass die Finger nicht mit im Bild sind, und dann auslösen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das benutzt, deutlich höher, als wenn ihr immer rauf und runter schrauben müsst. Für Langzeitbelichtung und ähnliches bietet es sich natürlich an, den Durchmesser passend zum Objektiv zu nehmen. Und wenn ihr verschiedene Durchmesser habt, vielleicht statt mehrere Filter zu kaufen, einen mit einem größeren Durchmesser und dann so Step-Down-Ringe dazu, dass ihr das dann an andere Objektive adaptiert kriegt. Mhm. Das ist hier der Filter gewesen von, wie heißen sie, Marumi. Kannte ich noch gar nicht. Marumi, man kennt halt sonst sehr teure Filter von verschiedenen anderen Firmen wie B&W und wie sie alle heißen. Und diese hier heißen Marumi. Und was haben sie mir noch mitgeschickt? Einen Schutzfilter.
Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Und ja, also wir haben jetzt auch überlegt, ich habe ihn tatsächlich nicht getestet. Es ist ein Schutzfilter und es geht damit natürlich um den Schutz des Frontelements des Objektivs. Jetzt sage ich gleich dazu, ich glaube, auch dieser Schutzfilter wird gegen physikalische Kräfte keinen Schutz bieten. Also wenn da ein Regenschirm vorne rein piekst, dann wird das kein Schutz sein. Ich glaube, hier bezieht sich Schutzfilter auch auf diese Anwendungsfälle, die wir auch schon genannt haben, wenn wir abgelästert haben, kann man sagen, über die Verwendung von UV-Filtern als Schutzfilter. Es gibt natürlich die Fälle, wo es sinnvoll ist. Also es gibt Objektive, die sind nur dann wasserdicht, wenn vorne ein Filter drauf ist. Das gibt's. Von Canon zum Beispiel gibt's da einige. Dann sollte man natürlich, wenn man in einer Umgebung unterwegs ist, wo viel Wasser drauf platschen kann, auch einen Filter draufschrauben.
Ja, ich habe damals in San Francisco bei diesem Feuerworkshop, waren wir in einer Werkstatt, wo einer mit einer Flex hier so Funken gesprüht hat und da spannende Fotos von machen, ohne Filter vorne drauf.
Nicht auf der Frontlinse haben.
Willst du nicht, nee. Ja.
Kann man reparieren lassen, ist nicht teuer, aber wenn man eben nur einen kleinen Filter wegwerfen muss, ist das sinnvoll.
Also ist teurer als mit ein paar hundert Euro musst du schon rechnen, wenn du Frontelement tauschen möchtest.
Die Kernaussage ist, packt euch einen Schutzfilter. Ich mache auch ganz große Luftquotes. Packt euch einen Schutzfilter nur dann vors Objektiv, wenn ihr genau wisst, warum. Also wenn ihr einen konkreten Anwendungsfall habt, wo ihr eben gesagt, wie so Feuer und ähnliches, dann ist das mal ganz sinnvoll. Und dies hier ist eben kein UV-Filter, sondern ein, so wie ich das hier lese, ein reines Stück Glas. Es ist allerdings mehrfach entspiegelt und vergütet und hat hier angeblich an den Seiten eben eine Beschaffenheit, dass möglichst wenig Streulicht reinkommt. Keine Ahnung, ich habe den jetzt nicht intensiv getestet. Wie bei UV-Filtern als Schutz davor gilt, wenn ihr damit Weihnachten Lichterketten oder sonst draußen im Dunkeln irgendwelche Straßenlaternen fotografiert und habt plötzlich so geisterhafte Doppelbilder, schraubt den Schutzfilter einfach mal ab. Nutzt den also nur, wenn ihr ihn braucht. Beim Polfilter, wie gesagt, bin ich absolut der Meinung, ob jetzt der von Marumi oder nicht, egal, aber in jede Fototasche gehört meiner Meinung nach ein Polarisationsfilter, weil die Ergebnisse einfach geil sind. Jetzt habe ich natürlich die Preise gerade nicht zur Hand. Du hast das hier so schön verlinkt.
Ach so, die ja fangen bei 15 Euro an und gehen irgendwie...
Das ist nämlich das Schöne, die sind nämlich eigentlich ziemlich günstig.
Die sind nicht wirklich teuer. Also auch so ein großer 82 mm CPL, also ein zirkulärer Polarfilter, Polarisationsfilter, 79,99 oder so.
Genau, also 77 mm haben wir hier. Das ist sogar ein 2 in 1, der ist sogar noch teurer.
Also ein 2 in 1 Filter für Polarizer für 70 Euro, genau.
70 Euro, das ist aber schon 2 in 1. Ja, also guck mal durch, das ist vielleicht eine günstige Alternative. Ich habe ihn jetzt nicht mit dem BW verglichen, den ich ja auch liegen habe. Dazu müsste man aber wirklich intensive Tests machen. Ich habe einfach mal hier durch eine Scheibe fotografiert, Blümchen im Vordergrund. Ich guck mal, dass ich die noch entwickelt kriege und in die Shownotes werfe. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass ich da jetzt durchgucke und sage, igitt. Also absolut in Ordnung, dürfte locker ausreichen. Also schaut mal rein, ihr könnt auch noch 5% sparen bei jeder Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2017. Gilt natürlich nicht nur für die Filter, sondern für jede Bestellung bei enjoyyourcamera.com und da bedanken wir uns recht herzlich für den tollen Support.
Sehr cool.
Finde ich wirklich gut. Also ich habe ja hier jetzt diese Spiegellose, da sind ja meine ganzen Durchmesser deutlich kleiner, deswegen kann ich ja meinen großen 77er da frei Hand vorhalten. Aber ich bin echt versucht, mir so ein Marumi hier zu klicken, so für Langzeitgeschichten. So für Klostergeister wieder, weißt du?
Mhm.
Mal gucken, weil ist kein
Ja, die machen auch ND-Filter, ne? Da kannst du also so richtig lange Geschichten machen mit.
Ja, das ist ganz, ganz.
Bin ich ja mittlerweile ein richtiger Fan von.
Ach, macht Spaß. Wir überspringen mal was, beziehungsweise überspringen nichts, weil wir haben ja nicht gesagt, was wir haben, sondern gehen mal zum elektronischen Auge.
Das elektronische Auge aus Stuttgart.
Da gibt's nämlich wohl einen Professor an der Uni, Harald Gießen, wenn ich das richtig gelesen habe, der ein Linsensystem erfunden haben möchte. Wohl nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem Studienkollegen.
Und Linsensystem.
Ich verstehe noch nicht so ganz, worauf das hinauslaufen wird. Also sie schreiben das elektronische Adlerauge aus Stuttgart.
Das ist ein Titel von der Frankfurter
Allgemeinen. Mit dem Internet verbunden. Also das hat, glaube ich, wieder jemand geschrieben, der keine Ahnung hat. Es geht wohl darum, dass man ein Verfahren entwickelt hat, dort an der Uni, wo man mit einem 3D-Drucker, mit einem 3D-Drucksystem winzig kleine Linsen direkt auf den Chip, also auf den Sensor drucken kann.
Und ich glaube, das ist erstmal das Ding. Du hast dann einen Sensor und du hast die Linsen direkt drauf und das ist einfach erstmal eine sehr, sehr flache, sehr, sehr kleine Kamera. Ich sehe hier auf dem Bild auch so mehrere von diesen Linsen nebeneinander.
Genau.
Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das, also letztendlich, wenn du so eine Lichtfeldkamera aufmachst, sieht es da drin wahrscheinlich ähnlich aus, dass du aus mehreren Bereichen, also quasi ein Array von Linsen auf so einen Chip drauf packst und da dann irgendwie rechnerisch was rausholst. Könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht.
Sie schreiben halt in dem Bericht, es ist die Rede davon, sowas in Brillen integrieren zu können, für Augmented Reality, um die Umgebung zu scannen oder.
Also hier steht noch, dass der Satz von Mikrolinsen, dass die unterschiedliche Brennweiten haben und die so entstehenden Bildinformationen werden durch ein Computerprogramm zu einem einzigen hochauflösenden Bild zusammengesetzt. Mhm. Und die Linsen sind alle weniger als 1 Millimeter groß, teilweise kaum sichtbar. Also ich glaube, das ist so das
ist Interessante halt, daran. Genau. Und es ist halt wohl auch von der Produktion her günstig und schnell zu realisieren. Also es ist ein einfaches, aber präzises System und das ist wohl das Besondere daran. Und man spekuliert dann schon, dass vielleicht die Actionkameras, wie man sie heute kennt, dann schon bald sehr antik anmuten könnten. Warum nicht? Ich meine, kleine Kamerasysteme, die kannst du natürlich jetzt überall gebrauchen. Also jetzt nicht nur in der Unterhaltungselektronik oder in der Fotografie, sondern eben auch Stichwort Überwachung oder Stichwort autonomes Fahren, wo du halt viele Kameras ums Fahrzeug brauchst, um die Umgebung wahrzunehmen. Und je weniger Platz die wegnehmen, desto besser, ne?
Ja, desto eher kann man sie auch irgendwo verstecken, ne?
Richtig.
Also ich glaube, in Zukunft müssen wir uns da keine Illusionen machen. So eine Kamera, die kannst du unsichtbar machen.
Ja, die kann also quasi überall stecken. Ne?
Genau.
Ja, also ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt innerhalb des nächsten Jahres mit irgendwelchen Ergebnissen zu rechnen ist. Das wird wahrscheinlich noch 5 bis 10 Jahre dauern, schätze ich mal. Bis da wirklich Produkte draus werden. Man weiß es immer nicht so genau. Es könnte aber schon wirklich ernsthaft eine Entwicklung daran laufen, weil sie haben nochmal Kapital bekommen, reichlich Dollars. Und die Firma, die diesen 3D-Drucker zur Verfügung stellen oder von denen dieser 3D-Drucker ist, mit denen dieser Druck möglich ist, der stammt von der Firma Nanoscribe und da hält Zeiss 40% Anteile und hat wohl hohe Kooperationen. Also man ist da im Gespräch.
Also ich glaube eher, dass das Interessante daran ist dieser Drucker für mich, weil du hast einen 3D-Drucker, der millimetergroße Linsen in einer entsprechend guten Qualität drucken kann. Mhm. Dazu brauchst du ja eine unglaubliche Auflösung bei so einem Drucker. Wenn ich mir da so die heutigen 3D-Drucker für einen Desktop anschaue, die aus Plastikwürstchen Sachen zusammensetzen mit irgendwie Layerhöhe von, was weiß ich, hier Viertelmillimeter oder so, da musst du schon anders mit was anderem daherkommen.
Das machen die wohl. Die Linse muss ja nicht in mehreren Ebenen gedruckt sein. Es kann ja sein, dass es ein ganz präziser Tropfen ist zum Beispiel.
Das glaube ich nicht.
Nein. So vom Brechungsindex.
Nein.
Nein.
Wenn du da unterschiedliche Brennweiten hinbekommen möchtest, dann müsstest du ja mit unterschiedlichen Flüssigkeiten, unterschiedlicher Oberflächenspannung und nee, das kannst du nicht. Das geht nicht.
Wart's ab. Mm-mm. Ich glaube nicht, dass das Schichten sind.
Natürlich.
Aber steht da nicht. Steht 3D-Drucksystem.
Ja.
Kannst auch einfach in Sibirien eine Stange Wasser in die Ecke stellen und mal gucken, wie sich das Licht bricht. Vielleicht hast du dann auch was erfunden.
Du, bei minus 68 Grad geht
das. Eben, hast du ja erzählt. Was vielleicht leichter nachzuvollziehen ist, ist der Scheibenflug, der ja schon kompliziert genug ist, aber Dietmar hat uns einen schönen Link geschickt zu einem YouTube-Video, wo mal dieser Scheibenflug erklärt wird. Der Scheibenflug ist eben der Effekt, dass die Schärfenebene in den Raum gekippt werden kann. Und da gibt es den Herrn Scheibenflug, der hat da die Berechnung mal angestellt. Und da gibt es eine Theorie dazu, wie das eben funktioniert. Und das wird in diesem Video schön gezeigt.
Genau, das ist ganz cool, weil das ist tatsächlich so bei diesen bei unseren Großformatgeschichten hier ist das immer so eine der zentralen Fragen. Ja, wie jetzt und kippen und wie geht das und warum und wie weit und so weiter. Und der in dem Video erklärt das sehr, sehr gut. Also das lohnt sich da mal anzugucken, wenn man da was drüber wissen möchte.
Ja, vor allen Dingen fand ich es schön, dass er eben erklärt, dass man es tatsächlich mit Probieren herausfindet. Und
was ich immer sage, ne?
Rechnerei kannst du dir einfach sparen.
Genau, du kannst tatsächlich das natürlich rechnerisch angehen und mit dem Winkelmesser anfangen, aber da kommst du nicht weit. Also das muss man tatsächlich mit dem Auge machen, ja.
Ja, fand ich ganz gut. Also sehr tolles Video.
Die Scheibenflugsche Regel.
Dann hat uns der Dieter was geschickt. Und zwar ist das ein Link zu This Week in Photo, englischsprachiger Podcast. Und in diesem Podcast gibt es eine Episode, in der es ein Interview mit dem Mann hinter Trigger Trap gibt und der da über die Geschichte der Firma erzählt, also quasi Aufstieg und Fall von Trigger Trap.
Die sind ja weg, ne?
Die sind weg, genau. Und da wird wohl über die Hintergründe und die Geschichte, die wohl ganz spannend sein soll, erzählt. Ich habe es jetzt noch nicht selbst gehört, deswegen an dieser Stelle mal danke Dieter für den Link-Tipp, den wir an dieser Stelle einfach mal weitergeben.
Mhm, sehr gut. Packen wir doch gleich mal in die Shownotes. Ja, der Christian schreibt, Moin Chris, Moin Boris, bevor ich hier loslege, wünsche ich dem Chris erstmal eine gute Besserung mit einer ordentlichen Nasenspülung. Solltest du die Atemwege rasch wieder freikriegen, sodass wir schnell wieder in den Genuss einer neuen Folge von Happy Shooting kommen können. Ja, schon die zweite, immer noch nicht ganz drüber weg. Apropos Reinigen, da komme ich doch gleich zu meinem Anliegen. Angeregt von einem der letzten Geräuschrätsel, bei dem eine Vogtländer Vito zu hören war, kramte ich ein altes Erbstück heraus, eine Vogtländer Asus. Hierbei handelt es sich um eine Plattenkamera für das Format 9x12 mit einem 135mm und Blende 4.5. Ein Bild füge ich mal bei. Inzwischen habe ich die Einstellmöglichkeiten erforscht und brenne nun darauf, die Kamera zu reanimieren. Womit ich nun zu meiner Frage komme, bevor ich die nächsten Schritte plane und unternehme. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Verschlusszeiten noch passen? Ein Try-and-Error-Versuch scheint mir mit Planfilm etwas teuer, da ich noch nicht selbst entwickeln kann. Oder habt ihr einen Tipp, mit welchem Mittel ich den Verschluss reinigen kann? Ich habe da mal was von Feuerzeugbenzin gehört, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das wagen soll. Gerne wäre ich mal bei einem Großformat-Workshop dabei. Das würde sicherlich viel Spaß machen und mich mit dem Asus weiterbringen. Vielleicht klappt das ja mal. Für eure Tipps im Voraus schon mal einmal ein fettes Dankeschön. Ich freue mich auf die kommende Sendung. 3:1 Happy Shooting, euer Christian. Also, ja, schön, toll, dass du eine Vogtländer Asus, die kannte ich nur vom Hören sagen. Ich musste gerade mal kurz...
In der Dropbox ist das Bild. Packe ich auch in die Shownotes.
Ja, die gibt's auch online. Finde ich jetzt gar nicht. Doch, da. Ja, so ein Klappverhalter im Prinzip. Ja, ist eine hübsche Kamera und das zum Thema das Ding reinigen. Also erstmal würde ich versuchen rauszufinden, was denn das Objektiv noch für Zeiten hat. Ne, du hast ja unter Umständen, ist es ja gar nicht schlecht. Also das Bild hier, muss ich mal kurz reinschauen, das ist ein Komporverschluss, guter alter Kompor. Die sind eigentlich erstmal relativ zuverlässig. Und wenn der noch irgendwie läuft, dann würde ich einfach mal ermitteln, wie lange die Belichtungszeiten sind. Und das machst du zum Beispiel, also ich würde das machen hier mit einer kleinen App, die es hier zumindest fürs iPhone gibt, die Shutter Speed heißt. Also Shutter Speed ist ein, ja, das misst erstmal es nimmt erstmal mit dem Mikrofon Audio auf. Und du hast ja bei so einem Auslösen von so einem analogen Verschluss hast du ja tatsächlich zwei Hauptgeräusche. Also einmal der Beginn der Belichtung und dann das Ende der Belichtung. Und die beiden, die tauchen dann quasi in so einer Wellenform auf. Die lassen sich einigermaßen identifizieren. Und dann hast du so zwei Slider und die packst du dann am Anfang und am Ende einfach an diese Wellenform hin und dann sagt der, wie lang die Belichtungszeit ist. Und das funktioniert zumindest so gut, dass ich hier die ganzen Boxkameras, die ich mal für den Klostergeister-Workshop organisiert habe, alle damit durchgemessen habe. Mhm. Wer es noch genauer will, da gibt es noch einen kleinen, ja, so einen Aufsatz, den kann man sich dann, also die abkostet, glaube ich, nichts. Und dann gibt es so einen Aufsatz, den man sich dazu kaufen kann, der auch so auf den Mikrofoneingang vom iPhone geht. Und das ist ein kleiner Fotowiderstand. Und da kannst du quasi auf der einen Seite Licht in die Kamera pushen, also so richtig, ne, so kräftige Lampe und gib ihm und dann hinten dieses Ding dran halten und dann wird halt tatsächlich die Optik gemessen. Und das ist noch ein bisschen präziser, aber eigentlich reicht die akustische Methode ganz gut. Und dann, wenn du das dann gemacht hast, und dann komplett daneben liegst, und mit komplett meine ich wirklich, also wenn das eine halbe Blendenstufe irgendwie daneben liegt, vergiss es. Benutzt das Ding einfach. Aber wenn das jetzt, was weiß ich, bei den langen Zeiten, wenn die Sekunde halt 5 Sekunden braucht, dann ist vielleicht tatsächlich eine Reinigung angesagt. Jetzt würde ich da nicht gleich irgendwie einfach Feuerzeugbenzin reinkippen, sondern so einen Komporverschluss, naja, den kann man aufschrauben. Und das habe ich auch kürzlich mal gemacht. Und das hat funktioniert. Man muss nur vorsichtig sein. Also wenn man den oben aufmacht, dann muss man halt erstmal die ganzen Rädchen alle abschrauben und die Hebelchen abschrauben und dann kann man oben den Deckel aufmachen und da braucht man auch keine Angst haben, da springen einem nicht gleich irgendwie Federn entgegen. Und dann mal drin schauen, wo es denn hakt, weil meistens ist da irgendwie, sind irgendwelche Zahnräder ein bisschen verdreckt und da kann man dann mal ganz vorsichtig tatsächlich mit ein bisschen Feuerzeugbenzin rangehen. Ich bin hier mit so Nähmaschinenöl rangegangen, ganz vorsichtig, und habe es dann einfach so lange bewegt, bis es wieder gelaufen ist. Ich habe auch schon gelesen, dass Leute das mit Alkohol gereinigt haben und dann mit Graphitpulver wieder angefüllt haben. Es gibt auch so Graphitpulvermischungen, so Ölgraphitmischungen, die man da reintun kann. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und falls dir das jetzt irgendwie alles zu kribbelig ist, guck mal, ob du dir so einen alten Komporverschluss vielleicht auf eBay für ein paar Euro ersteigern kannst. Manchmal sind diese alten Dinger nämlich so verratzt, dass man die tatsächlich für wenig Geld bekommt und dann hat man was zum Üben. Das würde ich mal machen.
Das ist ja eine gute Idee. Dann hat man das mal von innen gesehen und wenn der nicht mehr zusammengeht, dann weiß man vielleicht, was man falsch gemacht hat.
Also das Objektiv mit Verschluss, was ich da hatte, was ich repariert habe, das war auf der Fotobörse irgendwie für 30 Euro.
Ja, kann man auch machen.
Dann dachte ich mir, wenn das kaputt geht, dann ist nicht wirklich was kaputt. Und dann habe ich mich eben auch getraut vorher, also wenn ich jetzt das wenn das jetzt mein Ein und Alles ist, dann fange ich da jetzt auch nicht an, wild dran rumzuschrauben. Aber da war das dann echt kein Problem. Und dann habe ich festgestellt, dass es ganz okay ist, also gar nicht so schwierig war. Oh ja, und dann schreibt er, er würde ja gerne mal beim Großformat-Workshop dabei sein. Du, das kannst du tun.
Sind noch Plätze frei?
Ja, 24. Juni haben wir nämlich hier einen Einsteiger-Großformat-Workshop.
Wie viele Plätze sind denn da noch? Ist da noch einer für mich?
Da kannst du noch dazukommen, ja, ja.
Sag nochmal das Datum kurz.
24. Juni, 24. 25.
24.
Hier in der Viewfinder Villa. 24.
Juni.
Mhm.
Ah, das ist nach Wien. Mhm, okay.
Mhm, genau. Da ist hier ein Wochenende Großformat. Also übrigens auch gerne ohne eigene Kamera. Wir haben genügend Kameras da, die wir da dafür verleihen, umsonst, gratis. Und in dem Preis ist dann auch irgendwie das Verbrauchsmaterial drin. Und wie hier üblich, so Knabbersachen und Kaffee, Tee und so weiter. Also das kriegen wir alles schön hin. Das sind übrigens noch eine ganze Menge. Also Workshops haben wir hier tatsächlich auch im analogen Bereich dieses Jahr ein paar. Zwei Großformat-Workshops, einen im Juni, einen im Oktober. Jetzt im August, ein Einsteiger-Workshop Film überhaupt mal mit Kleinbild- und Mittelformat. Mhm. Und im September noch den in Berlin, den Film Extrem, wo wir uns mal sehr gründlich mit extremen Lichtsituationen. Früher hieß der Workshop am Ende des Lichts, wo wir uns mal mit Pushen und Pullen und abgelaufenen Filmen und Standentwicklung und solchen Sachen beschäftigen, die wir normalerweise auf so Workshops eben nicht machen können.
Verlinkt mal am besten die Workshop-Seite nochmal.
Ich habe jetzt
dann
mal
kann der Christian und andere Interessierte nochmal gucken.
Genau, ist in den Shownotes. Guck da einfach mal rein.
Und ich guck
da sind übrigens auch die Villa-Workshops. Ne? Der erste ist ja schon ausverkauft. Unser Mensch-Workshop im April ist schon voll. Aber da ist auch noch im Juli der Lichtworkshop und im August der Gestaltungsworkshop und im Oktober der Studioworkshop und im November nochmal der zweite Mensch-Workshop. Für die so mal Bock haben. Also die sind ja, diese Villa-Workshops sind ja tatsächlich so der Einstieg. Ne? Das sind die günstigsten Workshops, die wir machen, und hier in der Nähe der Villa ist auch die Unterkunft extrem günstig. Also kriegst du da Übernachtung mit Frühstück ab irgendwie 30 Euro. Also
und idyllisch dort in der Ecke.
Es ist wunderschön hier.
Kann man nicht anders sagen. Ja, ich guck mal, vielleicht klappt das ja dieses Jahr mal, dass ich auf dem Großformat-Workshop
da bin.
Ich muss ja lernen, wie ich mit meinen beiden Großformat-Kameras mal endlich ein Foto gemacht kriege, nicht wahr?
Stimmt, du hast ja schon mehr Kameras als Verstand hier.
Das richtig. Ich habe schon mehr Kameras als Filmhalter.
Ja. Ja. So, dann hören wir uns jetzt mal kurz den André an.
Hallo Boris, hallo Chris. Zunächst einmal ein großes Dankeschön für euren Podcast. Ich bin seit knapp einem Jahr fleißiger Hörer und bin stets bemüht, zwischen den aktuellen Folgen die alten Folgen aufzuarbeiten. Ihr seid einfach das Beste, was man im morgendlichen und abendlichen Pendelverkehr sich antun kann. Ich melde mich mit einem kleinen Tipp für die Leute, die gerne mal den einen oder anderen Film schießen. Ich war letztens in der Drogerie und habe dort in der Filmauslage festgestellt, dass sehr, sehr viele Filme in der Auslage ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. So waren die dann markiert mit Monat 2 2017, Monat 3 2017. Auf Nachfrage bei dem dort arbeitenden Personal, ob es denn diesen Film günstiger zu erwerben gibt, muss man sich natürlich dann die ein oder andere Nachfrage über sich ergehen lassen, weil man dann erklären muss, was Film ist und wieso Film abläuft. Aber es hat sich gelohnt. Statt knappe 7 Euro für einen Film habe ich dann unterm Strich nur noch 2 bis 3 Euro je nach Preis bezahlt. Also es gab einen saftigen Nachlass. Und dadurch, dass der Film man gerade erst abgelaufen ist, sehe ich einer normalen Verwendung eigentlich nicht entgegen. Also für die Leute, die Interesse dran haben, beziehungsweise sich auch mal den dürfen blicken und Fragen stellen möchten, kann es sich vielleicht lohnen, in der örtlichen Drogerie mal in der Auslage zu schauen und zu schauen, ob dort noch abgelaufener Film liegt, den man vielleicht als Schnäppchen erwerben kann. 3, 2, 1.
Und da war er weg.
Weg war er. Ja. Naja. Ja, das ist ja cool. Das mache ich jetzt in Zukunft. Da gehe ich einmal durch das Regal durch. Die findet man übrigens direkt neben den CD-Markern.
Oh Gott.
Habe ich jetzt im Laden wieder gesehen. DVD-Marker habe ich gesehen.
Super.
CD-DVD-Marker. Dachte mir, was?
Hat man mal benutzt. Ja, finde ich ja cool. Also dann in Zukunft in dem Filmregal nach den abgelaufenen Waren. Aber aufgepasst, nicht als zur Angewohnheit werden lassen, wenn ihr Joghurt holt, sucht lieber den, der noch haltbar ist.
Nee, Joghurt ist übrigens auch kein Problem. Also bei Film bist du tatsächlich, wenn der jetzt im Februar 2017 abgelaufen ist, pfeif drauf, der ist noch gut, natürlich. Also Film wird ja auch nicht schlagartig schlecht, sondern Film verändert sich mit der Zeit. Und wenn man mit so Leuten wie Moni redet,
wenn das Datum erreicht ist, ist er schlagartig schlecht. Dann darf man den nicht mehr essen.
Du, früher war mir das ganz arg. Heute kann der ruhig mal ein paar Wochen drüber sein. Ist mir wurscht, der schmeckt immer noch gut.
Ja, solange der nicht aufgemacht
wurde. Ist eh schon vergammelt, weißt du? Ja, wie Käse, ne? Ja,
deswegen gibt's auch Schimmelkäse, aber nicht jeder Schimmelkäse ist ein Edelkäse.
Aber wenn man mit Leuten wie Moni redet, die sich ja quasi fast spezialisiert haben auf abgelaufenen Filmen, wenn die sieht, dass dein Film einen Monat abgelaufen ist, dann lacht die laut. Also das kannst du, da reden wir dann von Jahren, die abgelaufen sind und nicht ideal gelagert, ja.
Also insofern aber schon ein Schnäppchen, ich meine abgelaufen ist abgelaufen.
Ja, super Schnäppchen, ne? Cool.
Alles gut. Kann man mal drauf achten.
Mache ich nächstes Mal in der Drogerie auch. Haben Sie Filme? Sind die abgelaufen?
Haben Sie noch abgelaufene Filme? Ich nehme sie Ihnen.
Die verstehen das alle nicht mehr, klar.
Apropos abgelaufen. Da hast du einen tollen Link rausgeholt, den möchte ich jetzt hier mal erwähnen. Da ist nämlich jemand die russischen Metros abgelaufen und hat da fotografiert. Und mir war ja nicht bewusst, dass in den russischen U-Bahnen dermaßen geile Architektur zu finden ist. Ich habe gedacht, ich bin irgendwo im Steampunk oder bei Doctor Who oder so.
Nee, die Moskauer Metro, die hat, wobei die auch nicht überall so ist, aber die Circle Line heißt die, also so eine Linie, die so tatsächlich im Kreis rumgeht, die hat der Stalin gebaut. Und der hat damals da richtig viel Kohle reingesteckt und sagenhafte Architektur, prunkvolle Kronleuchter und Säulen und jede in einem anderen Stil und Figuren und hinterleuchtete Mosaike aus Glas und es ist absolut der Hammer da. Also wirklich, du könntest mehrere Tage nur in dieser auf dieser Bahnlinie verbringen und da von Station zu Station. Das haben wir übrigens gemacht, ne? Vor ein paar Wochen war ich ja dort. Und das haben wir tatsächlich gemacht, dass wir dort einfach mal, jetzt fahren wir genau eine Station weiter und dann haben wir eine Stunde zum Fotografieren gebraucht. Mhm. Nur haben wir das halt gemacht bei Tag, ne, womit wir dauernd ständig Leute durchs Bild rennen. Hätte man jetzt auch irgendwie ein Stativ aufstellen können, Langzeitbelichtung, aber dann hast du aber immer noch Leute, die irgendwo sitzen, weil da sind auch manchmal Bänke und so Zeug. Da sitzen dann Leute und die bewegen sich nicht, wenn du da 2 Minuten belichtest oder so. Also ist schwierig. Und was hat dieser Fotograf gemacht? David Burdeney, der ist da hergegangen und hat sich das tatsächlich, hat sich da den Zugang nachts verschafft. Also nicht illegal, sondern der hat sich das da genehmigen lassen und hatte dann pro Station, also die macht nachts um 1, macht die dicht und morgens um was weiß ich wieder auf, ne? Und dann hat er sich da nachts hat sich da Einlass geben lassen. Pro Station eine halbe Stunde und hat dann dort innerhalb dieser Station tatsächlich so sehr zentral Perspektiven von diesen Gängen, von diesen zentralen Gängen gemacht und ja, es ist einfach nur eine geile Architektur.
Das ist der Hammer.
Und die ist auch heute noch tatsächlich gepflegt, gut in Schuss. Da sind ständig Leute am Putzen, Fegen, Machen. Da ist in den Stationen hast du immer so 4er-Trupps mit Pelzmützen besetzte Polizisten, die so einfach nur auf und ab gehen, damit da keiner Scheiße macht und so.
Also das kommt mir echt wie so eine Zeitreise ins Barock vor. Also es würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn da irgendwie edle Damen und Herren mit weißen Perücken bedient werden an einer langen Tafel und dort speisen. Also das ist der Hammer. Also geil.
Also richtig geil. Ich verlinke mal noch auf den Wikipedia-Eintrag zur Moskauer Metro. Das ist tatsächlich
Sehr cool.
Also das ist die Kolzweier, die Circle Line, die 1950 zum ersten Mal gebaut wurde und 1954 zum letzten Mal erweitert wurde. Also das ist
richtig,
so der
richtig schick.
Zeitraum, 19 Kilometer lang, 12 Stationen und die sind alle der Hammer.
Ja, finde ich gut, dass das da gepflegt wird noch. Tolle Sache. Ja.
Also was mir in Moskau tatsächlich immer wieder auffällt, ist, wie sauber diese Stadt ist. Wie viel da irgendwie geguckt wird, dass die Stadt in Ordnung bleibt. Also da sind die echt unglaublich hinterher.
Ja, sauber halten ist ein gutes Stichwort. Das hat sich auch das US-Militär bzw. ein strategischer Partner gedacht und wollte den Luftraum sauber halten. Da tauchte nämlich wohl ein unbekanntes Fluggerät auf, vermute ich. Über Details schweigt man sich aus. Fakt ist, dass eine kleine Drohne, und zwar eine relativ günstige 200€ oder $200 Drohne, wohl in den Luftraum geflogen ist. Und da hat der Partner des US-Militärs diese abgeschossen. Mit einer Patriot-Rakete.
Was kostet eine Patriot?
$3 Millionen ungefähr. Das heißt, $3 Millionen gegen $200. Ich zitiere hier mal aus dem
Wirtschaftlich Bericht. Ist das.
Ja, ökonomisch ist anders. Ich schreibe hier mal Zitat. Eine handelsübliche Flugdrohne, die im Handel für $200 erhältlich sei, sei von einem Verbündeten der US-Truppen mit einer Patriot-Abwehrrakete, $3 Millionen, vom Himmel geholt worden. Mhm. Dann zitiert er später weiter, die $200-Drohne hatte keine Chance gegen die Patriot, zog Perkins ironisch Bilanz. Wer genau den Einsatz durchgeführt hat oder wo der Abschuss stattfand, verriet er bei seinem Vortrag beim United States Army Global Force Symposium in Alabama nicht. Ja, also sagen wir mal so, zielsicher ist das Ding. Ich weiß nicht, ob die Patriot hätte explodieren müssen. Es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn sie gegengedotzt wäre.
Der Schlusssatz ist geil. Wenn ich der Gegner wäre, würde ich denken, hey, ich kaufe einfach so viele $300-Drohnen bei eBay, wie ich kann, bis alle Patriots verschossen sind. Haben die da keine Detection?
Abrüstung.
Haben die da keine Detection, dass die vorher wenigstens wissen, was das ist?
Oder? Sie schweigen sicher über die Details aus. Also
das ist halt wahrscheinlich ist das ein sehr peinlicher Vorfall.
Das wird was. Aber es war wahrscheinlich peinlich genug, dass man es ironisch auf so einem Vortrag auch mal erwähnen darf. Millionen, mein Gott.
Ja, jetzt weißt du, wo die Steuergelder hinkommen. Jetzt weißt du auch, warum die in den USA unbedingt mehr Geld für Militär ausgeben wollen.
So, nun stell dir mal vor, Amazon liefert mit Drohnen aus. Aber gut, das Fass wollen wir jetzt gar nicht aufmachen.
Ja, die Patriots sind dann eh weg. Die sind dann schon alle verschossen.
Also wenn ist verschossen dann.
Wenn dein Päckchen Multivitamine von der Patriot runtergeholt wird, dann muss der Händler Ersatz liefern.
Ja, natürlich.
Ist nie angekommen.
Nein. Oh, das ist bitter, wirklich. Ich bin mal gespannt, ob da noch Details zu raussickern werden. Aber
ja,
ist schon gut. Eine starke Geschichte. Ansonsten ist das hier auch nicht schlecht.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden ja auch unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite.
Genau, und der Michael hat uns geschrieben, hallo Boris, hallo Chris, nachdem ich mir schon vor einiger Zeit mit dem Happy Shooting Gutschein eine Pro-Seite bei Jimdo geholt hatte, also der hat Belichtigung verwendet, habe ich nun endlich die Zeit gefunden, die Seite auch tatsächlich zu basteln und online zu stellen. Juhu. Die Adresse lautet blende74.de, also blende74.de. Vielleicht habt ihr Lust, euch die Seite mal anzusehen und mir und den anderen HS-Hörern eure Meinung und subjektive Tipps für Verbesserungen zu geben. Ich fand das Erstellen der Seite im Baukastensystem relativ einfach und selbsterklärend. Zu WordPress kehre ich auf absehbare Zeit jedenfalls nicht zurück. Dann würde ich euch noch mitgeben, dass ich fast Hörer der ersten Stunde von Happy Shooting rund 85% von dessen, was ich von Fotografie weiß und hinter der Kamera zustande bringe, auf euch und Happy Shooting zurückgeht. Ich teile insofern das Fotografenschicksal von Herrn Dr. Wörl und Minkorrekt, siehe letzte Folge. Deshalb vielen Dank für euren Podcast und den jahrzehntelangen Einsatz für gutes Licht. Viele Grüße an 3:1 Happy Shooting, Michael.
Ja, schön.
Ja, das Dr. Wörl, ne? Der Nikolas Wörl meinte ja, alles, was er von Fotografie weiß, hat er von Happy Shooting gelernt.
Also die Webseite habe ich immer auf, blende74.de.
Finde ich schön, mit dem großen Bild oben und so. Finde ich
cool gemacht, weil es ist scheinbar egal, wie groß dein Browser eingestellt ist. Der macht quasi erstmal die ganze Browserseite als Diashow mit tollen Fotos. Und unten am Rand ist ein Menü. Und genau. Wenn man dann hochscrollt, dann kommt die Seite mit dem Menü nach oben. Und wenn man weiter scrollt, würde das Menü eben oben an der Seite hängen bleiben und dann oben zur Verfügung stehen. Finde ich ein interessantes Theme eigentlich. Ist eine witzige Idee.
Der hat das interessant gecustomized. Also die Titel zum Beispiel, die Überschriften, hat er tatsächlich als Grafiken eingebunden, damit die handschriftlich kommen. Das finde ich interessant. Das geht ja auch ganz einfach, ne? Direkt die Überschrift, Grafik rein und so.
Fotografie,
Überschriften. Wirst aber gleich mit Fotos begrüßt. Auf der Über mich-Seite ist er selber drauf. Das finde ich sehr sympathisch. Das finde ich gut. Erzählt ein bisschen was über sich. Auf seiner Fotos-Seite gute Auswahl, viele, viele Bilder, schöne Galerien. Also das ist...
Es wirkt stimmig.
Hat Hand und Fuß. Das wirkt stimmig, ja. Das wirkt professionell.
Was ich jetzt wahrscheinlich machen würde auf der Home-Seite, wie du gerade gesagt hast, hat er halt schön diese die Überschrift in Handschrift gemacht. Man könnte jetzt natürlich überlegen, ob man das auf den anderen Seiten auch macht.
Oh, das ist aber Arbeit, weil das macht das System nicht automatisch. Das musst du da einbinden und irgendwie. Ist,
ja, na klar. Also du kannst ja Bilder dann reintun, dann statt der Überschrift. Ich weiß halt nicht, wie das mit den Alternativtexten und der Durchsuchbarkeit dann ist. Also für den Besucher dann hinterher.
Ist wahrscheinlich nicht so gut. Also ich glaube, das ist ganz okay. Auf der Kontaktseite wäre super, mit E-Mail-Adresse, sogar eine Telefonnummer, eine Nachrichtenbox hier mit Karte, wo man, also das ist alles. Ist
schon cool. Ja?
Das ist eine ganz runde Geschichte hier. Also mag ich wirklich. Und rechts wirkt, unten nochmal irgendwie. Trotz
der vielen Bilder nicht überladen.
Nee, wirkt nicht überladen. Im Futter unten rechts nochmal so ein bisschen Logo mit so bunten Kameras und so. Das stört aber nicht. Das macht es eher nochmal sympathisch. Also, Michael, gut. Sehr gut. So lassen.
Ich finde das so vom Template und auch die Bilder, die er verwendet, die dann auf den folgenden Seiten, da gibt es nämlich auf den anderen Seiten auch oben diesen Bildbereich, der dann aber nicht mehr die ganze Seite beansprucht, sondern genau, so einen breiten Rahmen eben.
Das nur auf der Homepage ist der so groß.
Genau, und er hat aber überwiegend eben Fotos drinne, die Seite oben passend zu dem Theme dunkel halten, wie auch der Hintergrund von den Menüstrukturen. Und der Mittelteil hat eben einen weißen Hintergrund und unten der Footer wieder den dunklen Hintergrund. Damit hast du eine ganz deutliche Trennung zwischen Inhalt und Navigation oder Zusatzinfo.
Ja, finde ich immer, sehr immer schön klar, gemacht. Wo die Musik spielt.
Ne? Absolut, ja.
Tolle Sache. Ja, natürlich Lightbox hier für die Bilder. Die werden dann reingezoomt und dann kannst du, ich nehme an, mobil auch durchswipen und so. Also, ne, ist cool. Ja. Sehr schön. Also blende74.de, schaut euch das mal an. Die Hörerseite der Woche.
Cool. Und ich kann nur noch mal wiederholen, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Wenn ihr irgendwie einen kleinen Shop, ein Geschäft oder eine Dienstleistung oder irgendwas habt in der City, macht euch eine Webseite. Jimdo ist eine Möglichkeit, gibt natürlich noch viele andere. Aber wichtig ist, dass ihr eine Webseite habt, wo drauf steht, wer seid ihr, was macht ihr und wo tut ihr das? Weil dann werdet ihr gefunden. Seht zu, dass ihr bei Google euch eintragt auf der Google Map, wenn ihr was anzubieten habt, wenn ihr ein Geschäft habt, damit man euch findet. Denn Stadtbesuche machen mir langsam wieder Spaß, seit ich auch mal was finde bei Google Maps oder so.
Hey, die Viewfinder-Villa ist da auch drin.
Na klar, muss ja auch so sein.
Ja, ja.
Also, Belichtigung haben wir schon gesagt.
15. Haben wir schon gesagt.
Achso, alles klar,
super. happyshooting.de/Jimdo.
Danke, Jimdo, für den Support. Dann hast du einen Nachtrag zur letzten Aufgabe.
Ja, wir haben heute weder eine neue Aufgabe, noch schauen wir uns Aufgaben an. Aber letztes Mal, man erinnert sich vielleicht, in der Folge 500 hatten wir ja mehrere Aufgaben ausgewürfelt. Und da war zweimal der Michael als Gewinner drin. und dann haben wir gesagt, beim zweiten Mal, nee, lassen wir. Der hat jetzt gemailt. Ich dachte schon so, opla, jetzt kommt die große
Beschwerde. Jetzt kommt die Schimpfe.
Ich will meinen Preis. Nee, hallo Boris, hallo Chris. Zunächst einmal wünsche ich euch alles Gute zum 500. Podcast. Als ich mir 2007 einen iPod gekauft hatte und auf der Suche nach geeigneter Software dafür war, stieß ich auf euren Podcast. Der hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe seitdem jede Sendung gehört und ich glaube auch jede Aufgabe mitgemacht.
Holla.
Boah, ist der Hammer, oder? Das ist auch der Grund, warum ich bereits mehrfach etwas gewonnen habe in der letzten. Stimmt, der war nicht nur einmal.
Ja, es lohnt dabei. Sich mitzumachen.
Ja. Genau. Und in der letzten Sendung habt ihr mich ja sogar zweimal ausgewürfelt. Das ist eine relativ lange Mail. Ich lese die jetzt nicht komplett vor. Aber er hat das Kartenspiel schon und deshalb gibt er es einfach zurück in den Topf.
Sehr gut.
Wir werden das einfach wieder verlosen. Hat natürlich kein Problem damit gehabt, dass wir ihn nur einmal bedacht haben. zu dem Bild noch hat er ein paar Worte. Das war das mit den komischen Männchen, die so halb invers da daherkamen, wo wir nicht genau wussten.
Ich erinnere mich, ja.
Die hat er selber aus Papier, Gips und Draht gebastelt. und hat dann zum Thema Warnungen die dann irgendwie rausgekramt und hat dann die Fensterbank im Gäste-WC verwendet, weil die nämlich mit den weißen Wänden eine hervorragende Lichtbox darstellt. Mhm. Also kreatives Fotografieren Idee. In der Wohnung, coole Idee. Und hat dann mit einer LED-Taschenlampe Akzente gesetzt und beim Bearbeiten in Lightroom war es ihm dann nicht peppig genug und dann hat er Color Effects Pro genommen, das gibt's ja inzwischen kostenlos und hat dann da so lange rumgezogen, bis das irgendwie solarisiert und invertiert und was weiß ich war und war selbst erstaunt, was bei rauskommt. Macht bitte weiter so, ich freue mich schon auf die nächsten 500 Sendungen und 250 Aufgabenstellungen, so ich noch rüstig genug dafür bin.
Uhuhuhu.
Ja, und wir?
Uns fragt wieder keiner.
Geh von meinem Rasen!
Geh mir aus der Sonne.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja, toll. Also Michael, sehr schön.
Ja, auch eine Idee. Einfach mal so lange klicken und ziehen. Ich sage ja auch, man kann ruhig mal an den Schiebereglern ziehen. Es ist nicht immer klar, was passiert, aber oft passiert was Lustiges.
Das stimmt allerdings. Ja, jetzt gehen wir ganz kurz noch über die Medien drüber. Review. Ich gehe mal ganz kurz in die HS-Fragen auf dem Slack und gehe da mal von hinten nach vorne durch. Der Kai hat eine Frage. Kennt ihr einen Trick, wie man ein Großformatobjektiv von seiner Platine bekommt, wenn es festgeklebt sitzt oder fest sitzt?
Das Objektiv von der Platine?
Ja, du hast eine Objektivplatte, auf der das Objektiv normalerweise drauf geschraubt ist, mit so großen Schraubringen. Ist mir noch nicht untergekommen. Aber vielleicht weiß es ja jemand. Also sollte es jemand wissen, Folge 501, schreibt es doch bitte in die Kommentare.
Ich frage mich, wo das Hauptproblem ist. Ob man jetzt nicht genügend Kraft aufbauen kann oder ob man vielleicht die...
Naja, man will es ja auch nicht zerstören.
Ob man die Platte vielleicht in einen Schraubstock vorsichtig einspannt, dass sie sich nicht wegbewegt, damit man mal ordentlich rucken kann am Objektiv vielleicht. Aha.
Dann hat der Daniel, also da bin ich mir jetzt eben nicht sicher. Also ich glaube, der Kai, wenn ich es richtig verfolgt habe, hat sich irgendwie eins von eine Sina-Objektiv gekauft. Und Sina ist eh immer Spezialfall, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, die sind teilweise da festgetackert, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Der Daniel hat eine Frage, die nicht ganz fotorelevant ist, aber Chris hat mal von einem USB-Dongle erzählt, dass nur die Stromanschlüsse durchschleift, so für öffentliche USB-Anschlüsse am Flughafen in Hotels. Wie war der Name? Ich habe das gerade hier. Das ist so ein kleines, so ein kleines rotes Ding. Auf der einen Seite ein USB-A-Anschluss, also einen großen, auf der anderen Seite eben die Buchse dazu. Und wenn man da was reinsteckt, dann ist es eben tatsächlich, das ist wie so ein USB-Kondom, ne? Dass keine Datenleitungen durchgezogen werden. Und das macht, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr, weil es irgendwie dem USB-Port sagt, es hier maximalen Power abgeben und nicht nur irgendwie reduziert. Mhm. Und das heißt PortaPow. PortaPow. PortaPow gibt es bei Amazon. Und ist ja für 6,50 oder so.
Kann man mal machen.
Und ich habe es getestet. Also das ist tatsächlich so, dass dann bei manchen Anschlüssen tatsächlich mit dem Teil mehr Strom rauskommt als mit anderen. Ist vielleicht sinnvoll, wenn man irgendwie irgendwelche Kameras laden muss oder so. Frank fragt, wie überführe ich einen Adobe Cloud Fotografie Account in einen Enterprise-Account für denselben Preis? Nee, das hatten wir schon, die Frage. Mhm. Dann sind wir da schon durch mit den Fragen.
Wir haben auf Google Plus den Jürgen.
Aha.
Der schreibt, er nutzt eine Nikon D750.
Ja.
Mit einem Nikon 70 bis 200 mm. Und zwar das 2.8er.
Das
ist eine ordentliche Kanone. Macht richtig gute Bilder, was ich da so gesehen habe. Also technisch gute Abbildung. Er schreibt, das ist normalerweise eine Kombination, die richtig scharfe Bilder liefert, beim Fußball oder bei freilaufenden Hunden im Gelände immer gute Ergebnisse. Selbst wenn das Licht nicht ganz so gut ist, gibt es keine Probleme. Neulich habe ich dann einen Telekonverter probiert, und zwar ein 1,7-fach, ebenfalls von Nikon. Morgens früh leicht diffuses Licht, aber nicht so, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Die Ergebnisse waren eine Katastrophe. Ich fotografierte eine Herde Damenwild. die relativ still stand oder sich nur träge fortbewegte. Alles wirkte, als ob der Fokus nicht richtig sitzen würde. Da ich nur selten mit solch langen Brennweiten arbeite, lohnt sich der Kauf eines entsprechenden Objektivs für mich nicht. Habt ihr ähnlich schlechte Erfahrungen mit Telekonvertern oder kann es auch an der Kombination Objektiv-Konverter liegen? Vielen Dank und Grüße, Jürgen. Ja und ja.
Kann es.
Kann es. Also Fakt ist tatsächlich, dass ein Telekonverter immer ein Kompromiss ist. Und zwar streckenweise ein ziemlich krasser Kompromiss. Das kann durchaus sein, dass sich bestimmte Objektive mit dem Konverter nicht vertragen. Das müsste dir Nikon aber tatsächlich sagen können oder sollte vielleicht sogar irgendwo dabei stehen, weil es sind ja beides Nikon-Optiken. Die sollten eigentlich sagen können, ob das jetzt eine gute oder eine eher nicht so gute Kombination ist. Ansonsten ist es tatsächlich so. Also ich habe hier auch so einen 1,4-fach-Konverter für mein Objektiv für die Olympus. Und ich habe auch schon verschiedene Konverter ausprobiert für die Canon seinerzeit. Und es ist schon so, dass die streckenweise sinnvoll sind. Ich habe zum Beispiel mal einen krassen Zweifach-Konverter, also Zweifach ist wirklich das Limit, habe ich angeschlossen an die Russentonne, also eine 1000 mm, die ja eigentlich eine relativ scharfe Abbildung hat, wenn man den Fokus mal findet. Und dann den Zweifach dahinter und damit den Mond fotografiert. Und das war schon sehr beeindruckend. Das funktioniert. Was du aber natürlich jetzt tatsächlich berücksichtigen musst, ist, je länger die Brennweite wird, das heißt, je weiter weg die Dinge sind, die du fotografierst, desto mehr Luft hast du dazwischen, desto mehr Atmosphäre ist dazwischen. Es kann jetzt also tatsächlich sein, weil du sagst, du hast ja ein bisschen diffuses Licht gehabt, war vielleicht auch ein bisschen Bodennebel dabei oder so, man weiß es nicht, war viel Dreck in der Luft, dann hast du jetzt extrem viel mehr dazwischen. Was du in dieser Situation mal ausprobieren solltest, mach mal ohne den Konverter ein Bild bei 200 mm und dann machst du mit dem Konverter ein Bild. Natürlich ist dein Motiv mit dem Konverter näher dran, das ist schon also größer abgebildet, aber dann gehst du mal in eine Bildbearbeitung daher und vergrößerst dann dein 200 mm Bild auf ein ähnliches Abbildungsmaß, sodass du das vergleichen kannst und dann schaust du mal, ob das wirklich ein krasser Schärfeunterschied ist, den du da siehst. Und wenn du wirklich sagst, jo, hier, exakt selbe Situation, quasi nur ein paar Sekunden später fotografiert und guck mal, das mit dem 200er sieht vergrößert als Ausschnittsvergrößerung besser aus als hier das andere, dann liegt's am Konverter oder an deiner Kombination. Ist so. Wenn du sagst, naja, gut, das 200er, wenn ich mir das genau angucke, sieht das eigentlich hier in dem Licht auch ein bisschen matschig aus, dann liegt's einfach an der Entfernung. Und an den Luftverhältnissen. Tja, ansonsten ist es tatsächlich so, dass du ohne Konverter, also mit einer nativen Brennweite, immer die besseren Bilder machst. Also technisch.
Tja, also ich habe die Erfahrung auch gemacht. Es gibt teilweise Kombinationen, die funktionieren klasse, aber es gibt eben auch teilweise Kombinationen, die, ja,
kann man vergessen,
nicht gut funktionieren. Da lohnt sich dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen, ja, mal so Foren zu lesen, obwohl ich das eigentlich wohl dann nicht immer hilfreich ist, aber manchmal in dieser Situation möglicherweise doch.
Jawohl.
Gut, dann
haben wir noch ein Geräuschrätsel aufzulösen.
Genau.
Nämlich dieses hier. Und jetzt wirst du gleich staunen. Lies mal vor.
Ich sehe keinen Namen an der Kamera. Hallo ihr beiden. Filmtransport, Verschlussspannen, eine Sekunde Auslösung. Ich hoffe, die gab es noch nicht. Besten Gruß, 3, 2, 1, boom. Martin.
Tja.
Was ist es denn jetzt?
Ich weiß glücklicherweise, welche es ist. Es ist eine Kodak Retina.
Oh, eine Retina. Die hat übrigens nichts mit den Retina-Displays zu tun. Das ist eine schöne Klappfalter. Ein schönes Klappfalterchen.
Cool. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch ein Linkchen dazu finden. Mhm. Ist das eine Kleinbild oder was ist das?
Die Retina müsste eine Kleinbildkamera sein. Glaube ich.
Guck gerade mal.
Retina. Ja. 35 mm Kleinbild, klar.
Kleine Klappfalter. Okay.
Klappfalterchen sozusagen.
Ganz niedlich. Oh, wie süß.
Dei. Finde ich schön. Danke, Martin. Schönes Geräuschrätsel.
Ja, und wir danken auch und zwar allen, die hier vor und hinter den Kulissen mithelfen, Helferlein in allen Formen, Shownoter, Slack-Einladungsverschicker, wenn ihr noch nicht im Slack seid, geht mal tfttf.com/warum-slack. Das verlinken wir in den Shownotes. Ansonsten, ja, macht mal, ne? Haut mal rein und wir kommen nächste Woche wieder live. Mhm. Dann am, oh Gott, was ist denn das? Das ist dann der 4.
Das ist nächste Woche halt.
Ja, 4. April, schreibt es euch mal in den Kalender. So ab ungefähr 18 Uhr geht es hier wieder live zur Sache mit Pre-Show und Post-Show, die wir normalerweise hier eben nicht versenden. Also wer das mal mitmachen möchte, live.happyshooting.de hat alle Informationen und den Live-Chat. Bis dann.
Bis dahin.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.